Bewegtbild-Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Was für ein trüber, regnerischer Tag.
Juhu.
In Berlin. Aber wir haben gute Laune.
Natürlich, immer.
Immer gute Laune hier am Mikrofon.
Gute Laune.
Egal wie das Wetter draußen ist.
Wer war das nochmal mit gute Laune?
Gute Laune? Das war Mike Krüger. Da sind wir wieder beim gefährlichen Halbwissen. Einfach nur Name rausgehauen.
Die Supernasen.
Waren es die Supernasen?
Nein, natürlich nicht.
Es war Donald Sutherland, glaube ich.
Das wäre meine. Oder sowas, irgend so ein Scheiß. Egal.
Donald Sutherland wäre meine zweite Wahl gewesen.
Für gute Laune.
Mike Krüger oder Donald Sutherland? Gute Laune. Wer war's, liebes Publikum? Ruft uns an, schreibt uns ins Forum, wer gute Laune erfunden hat. Wer hat die gute Laune eigentlich erfunden? Starker Einstieg hier von
Wahnsinn, ja.
Vom Batman und vom Garfield, der Filmpodcast.
Jetzt geht's schon wieder los mit dem.
Welche Episode haben wir denn? Ich bin total durcheinander.
7.
7. Episode heute, Kino.
Oder?
Und Trailer.
Ich glaube schon.
Fette Scheiße.
Wir werden sehen.
Und in jeder Episode gibt es irgendwie eine Premiere.
Ach,
diesmal
so
haben wir auch eine.
Nämlich?
Wir haben noch nie einen Animationsfilm rezensiert.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Ups.
Also,
okay.
Da waren zwar so ein paar Rick and Morty Samples waren zwar drin, aber direkt ein Animationsfilm, irgendwie, den wir besprochen haben, war bis jetzt nichts dabei.
Ja, du hast recht.
Und zwar bei beiden, also auch bei den Film- und Serien, auch bei den Film- und Serienfolgen.
Krass.
Okay. Aber das werden wir jetzt ändern.
Sehr schön.
Wir reden über den neuesten Pixar-Streich.
Ich bin sehr gespannt.
Du hast ihn ja noch nicht gesehen?
Nein.
Aber du bist Fan, hast du gesagt.
Ja.
Welchen mochtest du am meisten von den drei Toy Story-Teilen?
Ah, schwer zu sagen. Den letzten mochte ich sehr.
Der war stark, oder?
Ja.
Ja, das ist tatsächlich ein weiteres Beispiel von Filmen, wo nicht immer der erste Teil der beste ist, sondern ich mochte den dritten auch extrem.
Ja, ja, ja. Eben, aber stimmt, das gibt es selten. Normalerweise bei so Filmen, die so viele Teile haben, wird das ja hinten raus schon immer echt schlechter.
Ja, korrekt. Da ist Lee wieder bei seiner Lieblingsmetapher, hinten raus.
Hinten raus. Ich sag's jedes Mal.
Das sagst du oft.
Ja.
Oft, weißt du, was ich immer sage? Ein bisschen.
Ein bisschen.
Ja. Naja, er ist so ein bisschen so ambivalent, der Charakter, und er ist so ein bisschen in dieser kriminellen Szene. Alter, wenn ich mich selber höre, denke ich so, jetzt hör doch auf mit diesem ein bisschen, Alter. Das sagst du jetzt schon zum 500. Mal.
Siehst du? Selbstwahrnehmung und so.
Ja, wir haben unsere Floskeln. Ich werde mich, ich werde mich zusammenreißen, also für jedes ein bisschen heute schmeiß ich ein Zwanni in unsere Sparbüchse.
Im Ernst?
Nee. Kein Geld.
Schade.
Aber wir können,
guter
ja mal
Abend geworden,
wir können mal gucken, wie viel wir prophylaktisch da reingeschmissen hätten. Du bei hinten raus und ich bei ein bisschen.
Okay.
Okay, zurück zu Toy Story. Eigentlich hat der dritte ja eigentlich einen runden Abschluss gehabt, oder? Kann man noch, also da wäre jetzt nicht ein, es war schon ziemlich überraschend, dass da noch so Nachklapp kam, weil das war ja schon eigentlich ein rundes Ende von der Trilogie.
Ja, ist auch schon eine ganze Weile her.
Ist eine ganze Weile her und also ich war ein bisschen überrascht, dass da tatsächlich ein vierter Teil rauskommt, weil man hat im dritten am Ende so ein bisschen so dieses Abschiedsfeeling gehabt.
Ja.
Ist aber tatsächlich jetzt noch ein vierter rausgekommen. Illustre Sprecher, wie auch in den anderen Teilen. Tom Hanks, Tim Allen natürlich wieder dabei. Diesmal hat man noch Christina Hendricks am Start. John Cusack, Keanu Reeves war diesmal dabei.
Aha.
Und eine illustre Sprecherriege, aber die haben ja die Toy Story Filme eigentlich immer. Wir haben ja auch gesagt, dass Mel Brooks einer der Sprecher ist, die noch dabei sind, so ein paar Allstars.
Ja.
Die teilweise dann auch ihre Dialoge reinschmeißen, also schon nicht schlecht. Läuft im Kino seit 15.08.2019?
In Deutschland.
In Deutschland. Jetzt haben wir September, also man kann ihn aber noch durchaus in den Kinos sehen. Also ist ja ein ziemlicher Hit. Ist ja für die ganze Familie was.
Für die ganze Familie, mal wieder.
Ja, so sieht's aus. Wir reden über A Toy Story, wie ich schon richtig gesagt habe, denn er heißt nicht Toy Story 4, wie alle irrtümlicherweise da draußen denken, sondern er heißt tatsächlich Toy Story. Bindestrich, alles hört auf mein Kommando. Könnte auch so ein Slogan von Lee sein, der mich immer hier rumkommandiert.
Oder so ein Steven Seagal-Film.
Oder ein Steven Seagal-Film. Ich glaube, dass jeder deutsche Untertitel, der bei einem Film irgendwie dazu geboxt wird, dass der auch ein Steven Seagal-Filmtitel sein könnte.
Ja.
Also
ja,
99% aller Titel sind irgendwie auch Steven Seagal-tauglich.
Hm. Spielst du da etwa schon auf den nächsten Film an?
Noch nicht, aber wir können es ja bei jedem Film ausprobieren und ich sag dir, es passt immer. Es passt immer drauf.
So, wie war der hier?
Alles hört auf mein Kommando.
Alles hört auf mein Kommando.
Könnte auch so eine Schwarzenegger-Weihnachtskomödie sein.
Ja. Ja, oder so ein alter Louis Finesse-Film.
Ja.
Alles hört auf mein Kommando. Passt auf sehr vieles.
Passt auf einiges, richtig.
Wer hat denn das Kommando, auf das man hören soll?
Das Kommando hat natürlich Tom Hanks,
Woody.
Alias unser Lieblings-Cowboy Woody, genau. Der bekannteste Zeichentrick-Cowboy seit Lucky Luke.
Jetzt bist du schon bei Zeichentrick.
Naja, Zeichentrick-Animation ist ja so ein bisschen, da sind wir wieder, ein bisschen, ja. 20 in die Kasse.
Siehste?
Ist ja ein Genre für mich. Also es sind natürlich zwei verschiedene Techniken, aber es ist halt so, es ist halt schon ein Genre. Es ist halt nur die Herangehensweise.
Ja, gut, klar, es ist das gleiche Genre. Jetzt könnte man nur drüber philosophieren, ob das damit auch das gleiche ist. Also ein Zeichentrick und ein Animationsfilm.
Da könnte man drüber philosophieren.
Ich weiß es nicht. Egal.
Ich philosophiere lieber darüber, wer würde gewinnen? 10 Woodys oder 15 Lucky Lukes?
Ja, also Lucky Lukes natürlich.
Ach so?
Schneller als der Schatten.
Er zieht schneller als sein Schatten, ja. Er würde Woody über den Haufen schießen. Kommt schon hin, kommt schon hin.
Riesenvergleich.
Aber hallo. auch dieser Film hat bei IMDb gut abgeschnitten. Er steht bei 8,1 und hat einen Metascore von 84. Das heißt, hier ist sich die Presse und auch das gemeine Fußvolk ist sich relativ einig, dass der Film ziemlich gut ist und ziemlich gut ankommt.
Das gemeine Fußvolk?
Ja.
Das klingt ja ein bisschen schwierig.
Bisschen abwertend?
Natürlich.
Na dann spring noch in die Kerbe hier für deine Freunde.
Guten IMDb-User. Wir hatten es doch neulich schon davon, dass ich nicht so wirklich beurteilen kann, wer überhaupt solche Filme bewertet auf IMDb.
Du bist auch einer, der immer den Kopf schüttelt, wenn ich politisch inkorrekt bin. Insofern, wir haben so ein bisschen so dieses Good Cop, Bad Cop-Szenario.
Also ja, Menschenrechte und so.
Ja, Menschenrechte, genau. Peace out. Aber von mir aus, jetzt habe ich meine Rolle, jetzt bleibe ich auch drin. Ja.
Okay.
Kann alles raushauen, was ich will. Wir sind explicit. Bleib du mal nicht explicit, ich bin explicit.
Nee, wir sind sehr gerne explicit.
Ach so, wir sind gerne explicit. Jetzt
hey, hallo, wir tragen mit Stolz dieses Label.
Hast du recht, ja. Wir haben unseren Explicit-Button hier an unserem Hemd zu Hemd zu pappen. Dem wären wir auch treu.
Der Gangster-Rap der Podcasts.
So sieht's aus, genau.
Wahnsinn.
You can't talk the talk if you can't walk the walk und so.
Siehst du?
Ja, so sieht's aus.
Na, von wem ist es?
Na, von Faking Jacks natürlich.
Ja, aber wer hat das gesagt? Also von wem stammt die Line?
Von wem die Line stammt?
Ja, Mann.
Das kann ich dir nicht sagen. Das ist Michael Mix?
Dünn.
War jetzt auch nur gerade. Yes.
Ja, nein, es ist
Inspector. Warte. Mike Krüger?
Inspector Deck.
Ach, Inspector Deck war es, siehst du? Ich hätte jetzt gedacht, es war, naja, gut, okay.
Naja, es ist Protect Your Neck.
Ja, passt schon.
Gut, weiter mit Toy Story.
Ich habe jetzt tatsächlich weitergedacht. Ich dachte, das wäre irgend so ein, dass sie wirklich aus einer Martin Luther King Rede irgendwie diesen Satz da rausgenommen haben und den in Hip-Hop irgendwie benutzt haben oder so. Naja. Ich dachte jetzt tatsächlich an geschichtliche Hintergründe.
Okay, nein, also von wem der Spruch insgesamt stammt, keine Ahnung.
Wahrscheinlich gab es da schon jemanden davor.
Bestimmt.
Vor Wu-Tang.
Also den hat garantiert nicht Inspector Deck erfunden. Nein, aber es ging mir um die Line. Egal, weiter mit Toy Story.
Trotzdem mal kurz. Wu-Tang.
Wu-Tang, eben.
Ja, muss sein, ja, auch in diesem Podcast. Kommen wir zurück zu Toy Story. Es gab etliche Filmanspielungen, wie in jedem Toy Story-Teil. Also man hat eine Menge fürs Auge und der aufmerksame Beobachter wird eine Vielzahl an Anspielungen sehen auf Tausende von anderen Pixar-Filmen, die irgendwie zuvor vorgekommen sind, aber auch auf viele andere Filme der Hollywood-Historie. Unter anderem haben die tatsächlich eine Menge Anspielungen auf Shining gebracht.
Shining?
Ja, also es gibt Anspielungen, das ist ja das krasse Ding, weil das ist ja einerseits ein Kinderfilm, wo du ja irgendwie mit der ganzen Familie reingehst.
Ja, ja,
eben. Andererseits hast du Anspielungen auf Gremlins, auf Shining, auf Der Weiße Hai. Und das sind so Sachen, wo du sagst, okay, das kann irgendwie so ein Sechsjähriger, mit dem du da ins Kino gehst gerade irgendwie, der kann diese Anspielung auf jeden Fall nicht checken. Und,
ja, ist vielleicht auch besser so.
Ist vielleicht auch besser so. Und das ist halt das Interessante, dass du halt auch ein Erwachsenenpublikum ansprichst, in dem die Story nicht ganz so kiddie-mäßig ist, aber trotzdem irgendwie beide Teile anspricht.
Ich hatte es erst neulich wieder mit jemandem davon, dass Gremlins echt traumatisches Potenzial hat.
Ja, hat er definitiv.
Also für manche, wenn die zu jung sind und den gucken, dann gehen die echt traumatisiert aus der Nummer raus.
Ja. Gremlins ist so ein bisschen, wir haben ja auch gerade diesen Scary Stories to Tell in the Dark in der letzten Q&A-Episode besprochen und der hat so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Touch, wo du, wenn du den Film siehst und sensibel bist und ein bisschen zu jung dafür bist, dann kann er schon so seine Wirkung erzielen, indem du da wirklich ein paar Tage nicht schlafen kannst. Also Gremlins ist auch so ein Ding, wenn du da wirklich, keine Ahnung, davor nur irgendwie Glücksbärchis gesehen hast und dann siehst du Gremlins, ist das schon auf jeden Fall ein krasser Film.
Ja, genau. Nie wieder Teddybären.
Nie wieder Teddybären. Oder Dschungelbuch, ja. Dein Dschungelbuch-Szenario. Also.
Eben.
Sind gute Beispiele. Ist aber eine gute Brücke zu Toy Story, weil auch hier hat man echt Szenen, wo ich denke so, Alter, wenn ich hier mit meinem kleinen Neffen irgendwie mit 4 Jahren da reingehe, der wird ein paar schlaflose Nächte haben, weil hier spielen so ein paar Bauchrednerpuppen eine Rolle.
Moment mal, ist der denn ab 4 freigegeben?
Nee, der ist nicht ab 4 freigegeben, aber...
Hast einen Gangster-Neffen, der unbedingt Filme sehen will, die man eigentlich erst ab 6
genau, ich setze meinen Gangster-Neffen auf meine Schultern, ja, wir ziehen uns so einen langen Trenchcoat an und so eine Brille mit so einem Schnäuzer und einem Hut und dann sagen wir, eine Karte will für Toy Story.
Ist das jetzt die Brücke zu den Muppets?
Das ist die Brücke zu den Muppets, ja. Nee, wir brauchen gar keine Brücke zu den Muppets heute.
Was du hast mir doch gerade was von Bauchrednerpuppen erzählt oder irgendwelchen Puppen, die bei Toy Story eine Rolle spielen.
Ich wüsste jetzt nicht, welche Bauchrednerpuppe bei Muppets eine Rolle spielt, aber...
Glaubst du, die Muppets bewegen sich ganz ohne menschliche Hilfe?
Nee, die bewegen sich schon mit menschlicher Hilfe, aber es sind Handpuppen, keine Bauchrednerpuppen.
Nee, klar.
Wozu braucht man auch Bauchredner, wenn du die Sprecher sowieso nicht siehst?
Okay, ja, ein bisschen Perlen vor die Säue. Sekunde, du gehst jetzt von der klassischen Bauchrednerpuppe aus, wo man quasi die Hand unten reinsteckt und...
genau, praktisch wie beim Urologen.
Genau. Ja.
Steckst die Hand hinten rein. Ja, und diese Bauchrednerpuppen spielen hier praktisch in einem Antiquitätenladen, wo auch etliche andere Sachen ausgestellt sind, wo du viele Anspielungen auf andere Pixar und andere Hollywood-Filme, wie erwähnt, schon sehen kannst. Und in diesem Antiquitätenladen hast du diese Bauchrednerpuppen, die sich halt auch so total ungelenkt bewegen, so als wenn du die irgendwie gerade so wie eine Marionette so irgendwie gerade zappeln lässt, also die halt so ein bisschen die Arme baumeln lassen und so.
Ja.
Und dieser starre Blick von diesen Puppen ist tatsächlich schon ein bisschen scary auf jeden Fall. Also die sehen schon sehr, sehr spooky aus. Du hast ja auch diese Babypuppen im dritten Teil gehabt, die sind jetzt auch nicht ohne. Also Nora war mit mir im Kino, die ist jetzt allgemein kein Animationsfilm, aber dachte sie so, oh Gott.
Ja,
also hast du neben mir, also die mag ja auch keine Horrorfilme.
Baby, da war ja so quasi der Endboss.
Also ist jetzt auch nicht unbedingt ohne, so für die ganz Kleinen.
Mhm.
Und hier muss ich auch warnen, also die Puppen haben ja gerade allgemein ein Revival, also Chucky wurde jetzt wieder wiederbelebt bei einem Remake.
Allgemeines zudem, Puppen-Revival.
Ja, ich meine Annabelle, dieser Horrorfilm geht in die dritte Runde, wo auch irgendwie eine Puppe, das ist jetzt alles diesen Sommer rausgekommen und jetzt hat man bei Toy Story auch wieder ein paar scary Puppen, die da irgendwie auftauchen.
Okay.
Ja, und die Puppen sind aber nur Nebenfiguren. Die Hauptfigur, neben unseren altbekannten Charakteren aus den anderen Toy Story Teilen, ist diesmal Forky.
Forky?
Kennst du Forky?
Also klingt nach einer Gabel, aber...
Forky ist tatsächlich eine Gabel.
Okay.
Und zwar ist Forky ein Spielzeug, was nicht gekauft werden kann, sondern Forky ist ein Spielzeug, was das besagte kleine Mädchen am Anfang des Films an ihrem ersten Vorschultag in ihrer Klasse selbst zusammenbastelt. Mit so ein bisschen Knete, mit so einer Plastikgabel, ja, so ein bisschen Augen draufgeklebt und da so Füße rangepappt mit so einem Pappding.
Okay.
Und fertig ist Forky.
Geil.
Also Forky ist selbst gebaut und Forky wacht dann auch auf als frisch gebackenes Spielzeug und kann sich dann noch bewegen und stößt dann zu unseren alten Cowboy- und Astronautenfreundinnen dazu. Hat aber so ein bisschen... hat so ein paar psychologische Probleme, weil Forky sagt sich, naja, er ist erstens kein Spielzeug und zweitens fühlt er sich, warum auch immer, natürlich immer zum Müll hinzugezogen, weil Forky wird ja normalerweise entwertet, wenn er nicht mehr gebraucht wird, ja, nach einmaligem Gebrauch. Okay. Und deswegen sagt Forky immer Garbage und springt dann so Richtung Mülltonne. Das heißt, das ist so ein bisschen so für ihn so das Nirvana und er will halt immer in diese Mülltonne rein und unser Woody versucht ihn dann immer davon abzuhalten und muss sagen, Forky, du bist jetzt das Spielzeug von der und der, renne ich immer weg.
Eine suizidgefährdete Gabel.
So sieht's aus. Lustigerweise, Tony Hale hat Forky gesprochen und Tony Hale wurde nämlich gefragt, ob er ihn sprechen will. Und seine erste Reaktion war, Are you tenses? Existential crisis? I'm in.
Ja, klar.
Also das war tatsächlich seine Antwort auf die Frage. Fand ich auch ziemlich witzig. Also es passt schon. Eine Forky-Gabel in der Krise, also darum dreht sich auf jeden Fall die Story.
Ja. Klingt sehr gut.
Und Forky sorgt ein bisschen für Probleme, zudem verschwindet Forky dann auf dem Weg zu einem Campingtrip und unser Cowboy Woody muss dann drauf und dran sein, Forky wieder zu besorgen, weil das Mädchen sonst arg traurig ist.
Okay.
Und Forky selber will aber natürlich nur in den Müll.
Ja. Heißt, Woody und Konsorten sind mittlerweile bei diesem Mädchen?
Woody und Konsorten sind bei diesem Mädchen und auch hier wurden wieder einige Spielzeuge aussortiert, weil das Mädchen mittlerweile in ein Alter kommt, wo bestimmte Spielzeuge keine Rolle mehr spielen.
Das klingt jetzt sehr grausam, offen.
Ja, spielte aber schon mal eine Rolle in einem Toy Story. Wenn du dich erinnerst, hier, wie heißt er? Der Junge?
Naja, so ums Aussortieren ging es ja in dem einen Teil komplett, aber
genau.
Da ging es ja darum, das abzuwenden oder halt woanders hinzukommen.
Ja, und hier geht es so ein bisschen darum, dass es ja normal ist, dass Spielzeug auch mal den Besitzer wechseln und dass auch mal von Generation zu Generation das Spielzeug auch mal weitergegeben werden oder dass sie auch mal im Kindergarten landen und dass viele Kinder sich diese Spielzeuge teilen. Also so ein bisschen so dieses Solidarische spielt diesmal eine Rolle und nicht.
Okay, also die werden jetzt nicht entsorgt?
Nee, die werden nicht entsorgt, die sollen einfach nur Richtung Kindergarten irgendwie gebracht werden. Okay. Was natürlich auch bestimmte Spielzeuge trennt voneinander. Ja? Die müssen dann Abschied nehmen. Die Spielzeuge, die bei dem Zuhause bleiben und die Spielzeuge, die dann letztendlich in den Kindergarten kommen.
Herzzerreißend.
Ja, Abschied spielt eine große Rolle. Aber ich will wie immer nicht sehr groß auf den Film einreden oder sehr groß über den Film erzählen. Also dieser Forky spielt schon eine zentrale Rolle und sorgt so ein bisschen für diese psychologische Komponente und für diesen kreativen Input, der durchaus interessant ist. Mhm. Ich mag ja Animationsfilme und es gibt ja sehr wenig Animationsfilme, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Also ich finde irgendwie ganz viele von denen sehr putzig und sehr gut. Und
putzig?
Ja, man kann eine Menge von denen gucken. Da ist jetzt wenig mehr, wo ich sage, oh, war der scheiße.
Putzig ist ein schönes Wort.
Gefällt dir putzig? Habe ich, glaube ich, hier noch nie benutzt, dieses.
Nee, eben. Dieses besser Wörtchen. Als ein bisschen.
Ja, aber ein bisschen putzig?
Ist er denn nur ein bisschen putzig?
Nee, der ist nicht ein bisschen putzig, der ist tatsächlich schon sehr putzig. Also wenn man Toy Story kennt und Pixar allgemein, hast du schon mal einen richtig beschissenen Pixar-Film gesehen?
Nee.
Oder?
Nee.
Also einen, wo du jetzt wirklich sagst, oh, also da geht's doch nur darum, okay, der ist besser und der ist Hammer und der ist gut, aber
also
doch nicht.
Ich habe garantiert schon mal einen beschissenen Animationsfilm gesehen.
Ja.
Aber jetzt explizit Pixar, nein.
Also einen beschissenen Animationsfilm, definitiv, weil die machen ja auch aus sämtlichen Spielzeugen von Trolls bis Angry Birds, bringen ja alles irgendwie als Animationsfilm raus.
Da geht's schon los.
Aber was die großen Produktionen angeht, also von den Sony-Animationsfilmen über Pixar und Disney, ich meine, so richtig schlecht ist da wirklich keiner.
Mhm.
Hier dachte ich allerdings, so bis zu drei Viertel des Films, das definitiv, also so war es auch, letztendlich ist es nicht der beste Toy Story geworden von allen.
Okay.
So war auch der Tenor von den Leuten, die ich irgendwie in meinem Umkreis habe, die den gesehen haben.
Mhm.
Hat allerdings im Finale, wo es sehr viele Emotionen gibt und wo es einen spektakulären Showdown gibt auf einem Jahrmarkt, da hat er noch so ein bisschen die Kurve gekriegt, hat für mich noch einen halben Punkt obendrauf bekommen.
Mhm.
Und bin nicht ganz bei IMDb bei 8,1, der war für mich eigentlich die ganze Zeit bei 7 Punkten und hat am Ende von mir 7,5 Punkte gekriegt. Also der Tenor ist ja gut, er kam gut an, aber es gibt auch Leute, die sagen, es ist jetzt nicht der, es ist jetzt kein Toy Story 3 oder hat mit den ersten drei Teilen und kann er jetzt nicht mithalten, aber es ist trotzdem ein cooler Film.
Wie steht denn der dritte im Verhältnis dazu da?
Meinst du jetzt von der,
bei dir, was er an Punkten bekommen?
Ja, der dritte hat bei mir, glaube ich, 8,5 bekommen.
Okay.
Und der ist bei 7,5, also immer noch sehr sehenswert, aber jetzt nicht der beste. Gerade die vielen Anspielungen machen natürlich tierischen Spaß.
Mhm.
Und nichtsdestotrotz ist er übererfolgreich. Es ist der vierte Pixar-Film, der die 1 Milliarde Boxoffice geknackt hat weltweit. Davor haben das nur Toy Story, ja, Toy Story 3 hat es davor geschafft, Findet Dory hat es geschafft und Die Unglaublichen, der zweite Teil.
Ja.
Und er läuft ja noch im Kino, also.
Eben, krass.
Da ist noch einiges drauf, aber der ist schon über 1 Milliarde rüber.
Wobei, das hat man auch hierzulande echt mitbekommen, ne? Die haben sehr stark Werbung dafür gemacht.
Allerdings, ja. Gekostet hat er 200 Millionen. Der dürfte mittlerweile in dem Bereich sein, trotz Werbealarm, dass er da schon einen Plus gemacht hat.
Ja, oder? Ja, natürlich, ja, aber wow, Alter, 200 Millionen für einen Animationsfilm, ne, das ist schon auch echt krass.
Ja, vor allem vierter Teil, also es ist ja wie mit den Unglaublichen, wo der zweite Teil irgendwie das Doppelte reingebracht hat als der allererste, wo ich denke, so krass, woher kommt denn das, dass die Sequels auf einmal so immens erfolgreicher sind als die Vorgänger?
Ja, also, ich glaube, die werden auch echt dicker beworben, ne?
Ja, mag sein, das ist echt krass. Also die Leute haben definitiv noch die Gelegenheit, den zu sehen, seit 15.08.2019 im Kino.
Mhm.
Du kannst es auch gerne nochmal nachholen.
Werde ich.
Tu es.
Auf jeden Fall.
A Toy Story, alias Toy Story 4, alles hört auf mein Kommando.
Oh Mann, ey, ich komme schon wieder nicht klar auf den deutschen Titel.
Ja, ich lese es nur vor, was soll ich dir sagen?
Nee, nee, alles fein.
Hab ich mir nicht ausgedacht. Aber wir können gerne mal eine Sondersendung machen über deutsche Untertitel, weil da können wir, glaube ich, 5 Stunden füllen.
Ja, eben. Sagen wir jedes Mal. Lass uns nicht weiter drauf eingehen, wir sprechen über den nächsten Film.
Ja, da waren wir zusammen drin.
Yes.
Ich glaube, die früheste Kinovorstellung, wo ich seit 17 Jahren drin gewesen bin. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so früh im Kino war, da hat mich meine Mutter zu Kapp und Kappa irgendwie mitgenommen. Was war das, 14 Uhr?
Ja.
Und war auch recht voll, das Kino.
Oder 14:30? Egal.
Ich glaube, 14:30. Wir waren alleine, so viel kann man schon mal sagen.
Wir waren alleine.
Da war gar keiner mehr.
Privatvorstellung.
Genau, aber wir wollten den Film unbedingt sehen und das war auch tatsächlich die letzte Vorstellung, die wir in Englisch im Original von diesem Film in sämtlichen Kinos in Berlin überhaupt noch irgendwie mitgekriegt hätten. Das heißt, es war die einzige Chance, den noch zu sehen, 14:30 Uhr.
Ach echt?
Ja, Also es war keine Chance. Überall lief der zwar auf Deutsch noch teilweise, aber auf Englisch war das die letzte Chance, da meinen Wecker zu stellen.
Wusste ich gar nicht.
Und ohne Frühstück da ins Kino zu rocken, um 14.30 Uhr diesen Film sehen zu wollen.
Ja, dann finde ich es ja noch schöner, dass wir das gemacht haben.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob es sich gelohnt hat für dich und für mich.
Ja.
Von was reden wir denn?
Stuber.
Auch ein schöner Untertitel. 5 Sterne Undercover.
Eben, deswegen vorhin die Frage, ob das jetzt auch der Steven Seagal-Titel unter den Untertiteln ist.
Durchaus.
Schon, ne?
Mhm.
5 Sterne Undercover könnte auch ein Steven Seagal-Film sein.
Auf jeden Fall. Und bei Stuber geht es um Uber.
Ja, das ist zumindest Teil des Namens, ja. Also es geht ja nur am Rande um Uber, ne?
Ich habe eine geile LA-Geschichte für dich, wenn wir schon bei einem Uber sind.
Okay.
Ich habe mir, die Leute meinten ja hier in Berlin, ja, du brauchst Uber und so, ist billiger als Taxi und so. Ja. Ich so, okay, lade ich mir die Uber-App runter. Bin aber noch nie mit dem Uber gefahren hier in Berlin.
Mhm.
Dann war ich in LA, bin am Flughafen gelandet. Ja, einen Tag vor meinem Kollegen Shirus, der ist ja dann irgendwie nach 1,5 Tagen nachgekommen. Also mein Flug ging ja früher. Ich habe ja dann noch irgendwie 1,5 Tage alleine mitgenommen. Und vom Flughafen war es dann soweit, ich habe zum ersten Mal die Uber-App benutzt. Hab mir dann so einen Uber gerufen, der kam dann an, hat mich dann bis zum Hotel gefahren in Vegas. Nicht in Vegas, in L.A.
Okay, ich dachte gerade, teure Fahrt.
Ja, das wäre eine teure Fahrt gewesen. Dann hat er mich da abgesetzt. Ich meinte zu ihm so, ja, wie viel war jetzt die Fahrt? Und er meinte so, I don't know, something about $15. Mhm. Ich so, okay. 20% Trinkgeld und so hin und her. Habe ich ihm $20 in die Hand gedrückt. Und er so, thank you, sir, thank you. Ich so, okay, warum freut er sich so?
Mhm.
Und dann fiel mir irgendwann auf, dass nochmal $15 oder $16 oder $17 von meinem Konto runtergegangen sind, von der PayPal-App, wo ich ja angemeldet war damals mit Uber anscheinend. Also sprich, die Sachen werden von meinem, das ist nicht wie beim Taxi, dass du dem Geld in die Hand drückst, sondern es wird anscheinend von meiner App runtergebucht.
Genau.
Also er hat sich sehr über die $20 Trinkgeld auf jeden Fall gefreut. Also er hat mich ja darauf aufmerksam machen können, dass es nicht der, weil dieses Something About $15 war praktisch eine Frage, die er mir dann beantwortet hat, wo ich wusste, okay, alles klar, der hat es einfach nur geraten. Es geht gar nicht darum, dass er irgendwie die Summe kennt, sondern...
Ja, aber er hat doch anscheinend ganz gut geraten, wenn es dann irgendwie $16 gekostet hat.
Das stimmt wohl. Aber er hat zu den $5 Trinker, die es sowieso gegeben hat, ja nochmal $20 Trinker
kassiert. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Normalerweise kannst du dann ja über die App nochmal Trinkgeld geben.
Ja.
Hast du dann auch nochmal gemacht, oder was?
Nee, das habe ich dann nicht nochmal gemacht. Ich habe ihn natürlich in bar, weil ich dachte, $15 kostet die Fahrt. Ich habe ihm 20 gegeben.
Ja, habe ich verstanden, ja.
Das heißt, da hat er schon von mir $5 gekriegt. Also ich habe jetzt nicht über die App auch nochmal irgendwie $5 Trinkgeld
gegeben. Nee, der hat... Die $20 waren für ihn Trinkgeld.
Richtig. Und die $5, die ich ihm noch aufgegeben habe. Ja, genau, die $20, genau.
Ja.
Ja, korrekt.
Was für $5?
Nee, ich hatte jetzt einen Denkfehler.
Sind wir schon wieder bei Mathe?
Ja, yeah. Keine Sendung ohne Mathe-Fauxpas.
Alter.
Bitte keine Mathe-Sondersendung, ja.
Gut. Zurück zu Uber und den 5 Sternen und oder jetzt zum Film damit, 5 Sterne Undercover.
Ja, zurück zum Film. Uber und ich hatten keinen guten Start.
Ja, aber ich, mit dem Film aber weißt du, das Ding ist, ich finde ja, das ist eine ganz sinnvolle Geschichte in unserem Kontext.
Okay.
Also jetzt im Hinblick auf den Film, weil dieser Untertitel, der soll ja für den deutschen Raum immer so ein bisschen mehr Info geben oder den Film halt irgendwie zugänglicher machen, weil die halt mit Stuber alleine nichts anfangen können.
Das stimmt.
Wobei im Grunde genommen, also den Begriff Uber hat man in Deutschland schon mal gehört, aber halt die wenigsten wenden es an und haben deswegen auch keine Ahnung, was mit 5 Sternen gemeint ist in dem Kontext. Also weil 5 Sterne undercover, dafür musst du ja erstmal dieses Sternesystem von Uber kennen.
Ja, man muss ein bisschen in der Materie drin sein, um zu wissen, was damit überhaupt gemeint ist. Hast du vollkommen recht.
Ja, eben. Und deswegen, also das ist ja nett gemeint mit 5 Sterne undercover.
Die setzen eine Menge voraus, sagst du.
Funktioniert halt nur für Leute, die schon mal Uber benutzt haben.
Hast du recht.
Wo es einfach drum geht, für die, die es nicht wissen, für sowohl als Fahrer als auch als Mitfahrer kann man bewertet werden und bis zu 5 Sterne bekommen.
5 Sterne sind Deluxe.
Ja, wobei 5 Sterne gibt man eben, wenn man einfach zufrieden war.
Genau.
Und deswegen wird das auch so ein bisschen erwartet, weil das halt eben den Durchschnitt dann ziemlich beeinflusst, wenn dann halt ein paar Leute keine 5 Sterne geben.
Ja, auf jeden Fall.
So, und deswegen ist 5 Sterne undercover halt irgendwo ein Wortwitz, aber der geht halt komplett flöten, wenn man von Uber keine Ahnung hat.
Ja, muss ich auch mal sagen.
Ja, so und also es gibt einen, die Hauptrolle, würde ich sagen, oder eine der beiden Hauptrollen heißt eben Stu und fährt nebenher Uber.
Ist eigentlich ein geschicktes Wortspiel. Ja?
Sag ich ja, ein Mörderwortspiel.
Absolut. Also auf den ersten Blick weiß man zwar nicht, was damit gemeint ist, aber wenn man dann mitbekommt, dass der Typ Stu heißt, ist es schon lustig.
Ja.
Wer ist Stu?
Wer ist Stu?
Von wem wird er gespielt?
Den hatten wir ja neulich schon mal, ne?
Ja, als Stimme.
Ja. Bei Man in Black International.
Genau, da hast du ihn erwähnt, gerade jetzt in der aktuellen.
Willst du jetzt, dass ich seinen Namen ausspreche oder worum geht's hier?
Ich habe da kein Problem mit als Native Indian Speaker. Das ist der gute Kumail Nanjiani.
Aha, jetzt hast du da noch ein I eingebaut, was nicht da ist.
Wo jetzt genau?
Bei Nanjiani, der heißt Nanjiani.
Da, das J wird mit dem I davor ausgesprochen.
Davor, das I ist danach, du. Guess.
Du. Er war kurz vor einer Beleidigung.
Ich war schon wieder kurz vor einer Beleidigung. Ich
gewöhn's mir ab. Das typische Bewegtbild bei Nausen. Tourette ist fast wieder ausgebrochen.
Tourette. Ah, ja, nein, aber ich glaube, der gute Herr heißt Kumail Nanjiani oder Kumail Nanjiani, wie auch immer.
Kumail, okay, jetzt wird schon amerikanisch ausgesprochen. Kumail Nanjiani.
Du hast schon wieder ein I eingebaut.
Okay,
das ist lustig.
Kumail Nanjiani.
Super.
I'm from Texas. My name is Kumail Nanjiani. Der beste texanische Akzent, den du jemals gehört hast in der Filmbranche.
Ja, ich bin schwer beeindruckt.
Aber den anderen Herren, da gibt es wenig Diskussionsbedarf, was seine Aussprache angeht. Das ist relativ einfach. Dave Bautista.
Ja.
Kennen wir? Guardians of the Galaxy. Der Hühne.
Genau.
Und
der so herrlich wenig empfänglich für Ironie ist.
Genau, Ironie kennt er nicht. Also so, liesgeistiger Bruder.
Na, danke. Ich mochte ihn sehr.
Das sind die beiden
of the Galaxy.
Ja, ich mochte ihn auch, aber ist es seine erste Hauptrolle? Ich habe, glaube ich, keinen Film gesehen, wo er die Hauptrolle spielt. Bei Blade Runner hat er ja so in der Eingangssequenz mitgespielt. Der war schon mal der Bond-Gegenspieler, so ein bisschen, hat er so einen Handlanger gespielt, so ein Bösewicht.
Okay.
Und aber dass er direkt irgendwie so eine Hauptrolle in dem Film trägt, ist, glaube ich, Premiere.
Also, ist Premiere, auf jeden Fall.
Bei dir auch.
Also ich kenne ihn eh.
Ja,
fast ausschließlich aus Guardians of the Galaxy.
Das ist seine bekannteste Rolle, ja.
Ja. Und ich meine, also der Rest von Amerika kennt ihn wahrscheinlich auch noch als Wrestler, ne?
Ja, korrekt.
Naja, also die beiden spielen die Hauptrollen. Und wie gesagt, Kumail Nanjiani, um den Namen schon mal wieder zu sagen, spielt Stu. Der arbeitet in so einem Laden. Was verkaufen die da? Das ist so Camping-Equipment und so. Eigentlich so ein Hardware-Store im Allgemeinen, ne?
Ja, so ein bisschen Werkzeug und so.
Ja, also ein Baumarkt im Großen. Nee, ist ja kein Baumarkt.
Ja, eigentlich ist es ein Campingladen, ja.
Schon so ein Camping, aber die haben Camping, halt alles
Freizeit,
mögliche.
Freizeitzeugs, ja. Zelte und so.
Und da arbeitet er im Verkauf und findet das natürlich total ätzend, ist aber voll auf Sicherheit getaktet und hat deswegen nach Feierabend, fährt er noch mit seinem schönen Elektroauto Uber und kutschiert Leute durch die Gegend. Und ist da eben sehr erpicht auf sein 5-Sterne-Rating.
Mhm.
Und trifft dann irgendwann bei seiner Uberfahrt auf Dave Bautista.
Ja.
Ja, der ist ein Cop und hat 2 oder 3 Jahre davor seine Partnerin bei einem Einsatz verloren und ist seither natürlich total intensiv hinterher, den Typ, der dafür verantwortlich war, dingfest zu machen und so weiter. Das ist ein bisschen klassisch.
Mhm.
Aber finde ich trotzdem sehr unterhaltsam, wie das alles dargestellt ist. Ja, und er hat dann, achso, ja, das ist einigermaßen wichtig für die Handlung, dass er als Cop eben eine Brille trägt,
mhm,
dann irgendwann nach dem Zeitsprung eben endlich die lang ersehnte OP bekommt, seine Augen werden gelasert und dann ist er halt erstmal ein paar Stunden ziemlich blind unterwegs. Und das ist natürlich die Phase, in der er auf Stu trifft.
Das ist natürlich ein ziemlich geiler Handgriff in dem Film.
Ja,
weil du da so einen halbblinden Action-Charakter hast, der irgendwie nur noch irgendwie Umrisse und Sachen komplett verschwommen irgendwie wahrnimmt, was ja auch die Kamera so darstellt. Und das ist schon ein extrem witziger Handgriff.
Finde ich auch. Also ja, die Prämisse für die Handlung ist herrlich absurd und funktioniert ja für mich aber voll.
Weil er wird so ein bisschen rausgerissen aus dieser Augen-OP, wo er sich eigentlich erholen muss, indem nämlich der Typ, der mit dem Mord zusammenhängt von seiner ehemaligen Partnerin,
genau.
Der taucht dann auf und da sagt er natürlich, okay, da will er keine Zeit verlieren, weil den sucht er seit Jahren. Da muss er auch mit, trotz verschwommenem Sichtfeld, muss er sich da auf den Weg machen.
Ja. Und also das passt eben auch so zu der Figur, die da erzählt wird. Er ist, lebt halt für seinen Job. Es wird noch eine Tochter erzählt, die er hat, die er aber eben auch entsprechend vernachlässigt. Und das, was sie so macht, die wird gespielt von Natalie Morales. Viele Leute bestimmt aus diversen Comedy-Serien oder auch Filmen.
Ja. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Latino-Version von Hilary Swank. Finde ich, hat so ein bisschen die Optik von ihr.
Ja. Naja, jedenfalls ist die eben die Tochter, die vernachlässigt wird. Und er ist dann eben hinterher, weil eben dieser Bösewicht wieder aufgetaucht ist und er da einen Standort hat, wo er natürlich sofort hin will.
Korrekt.
Und dafür holt er sich dann ein Uber und ist dabei eben ziemlich blind unterwegs und die Interaktion, wie Gerst schon richtig gesagt hat, das ist echt ziemlich genial gelöst.
Ja, zudem ist es auch ziemlich geil, weil er so ähnlich wie ich auch noch nie einen Uber benutzt hat und insofern nicht so richtig weiß, was ihn da erwartet.
Ja. Ähnlich wie du. Ich stelle mir gerade vor, wie du so blind wie er irgendwo gegenknallst und völlig überfordert bist mit der Benutzung der App.
Wie auch so meinte, stop yelling, was hat er gesagt, so, irgendwas mit Bezirke so?
Achso, stop yelling districts.
Ja, weil, stop yelling districts. So. So,
Compton, Compton.
Genau. Uber,
Compton. Ja, also wie ihr schon hört, wir fanden den Film ziemlich lustig. Also ich spreche jetzt mal für mich. Ich war echt sehr unterhalten. Ich fand das extrem lustig sogar.
Ja.
Und wen sollten wir noch erwähnen? Ach ja, der Herr, der den Bösewicht spielt, den kennen Actionfans bestimmt von The Raid und The Raid 2.
Oh ja.
Der ist ja ziemlich fit unterwegs. Und ansonsten gibt's noch die Dame, die seine Partnerin spielt.
Die dürfte man auch kennen. Das ist die Ex von Quentin Tarantino.
Das ist die Ex von Quentin Tarantino.
Jawohl.
Und daraus soll ich jetzt schließen können, wer das ist.
Du kannst den Kreis zumindest einengen. Ja, du weißt, es war nicht Shirley MacLaine.
Okay.
Okay.
Nein, ich habe nicht alle Ex-Freundinnen von Tarantino auf dem Schirm, deswegen. Also,
vielleicht hat jeder da draußen den Film Mimic gesehen. Da spielt sie nämlich eine der Hauptrollen.
Ja, wir könnten jetzt auch einfach nochmal Guardians of the Galaxy erwähnen, weil wir eh schon da waren.
Wie, da spielt sie mit?
Ja, die ist die Nebula.
Ach so, krass. Siehst du, da hatte ich sie nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, gut, also, vergessen, zugegebenermaßen erkennt man sie da nicht.
Ja.
Aber ich dachte,
dass. Aber man erkennt sie auch so nicht, nach den vielen OPs. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt irgendwelche OPs hatte. Ich war jetzt schon wieder bei McRyan und Konsort.
Ey, also hallo, so alt ist sie doch noch gar nicht.
Ja, aber ich habe sie, ja, also das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, da war sie schon noch ein bisschen frischer. Jetzt ist sie halt so.
Echt?
Ist sie auch halt so eine Mit-40erin.
Wirklich?
Ja, glaub schon.
Nee.
Ja, von wem reden wir denn? Komm, jetzt lüfte doch mal das Geheimnis.
Karen Gillan, oder nicht?
Ach, du redest von Karen Gillan. Ich dachte die ganze Zeit, du redest von Mira Sorvino.
Nein, Alter.
Karen Gillan in Mimic, da war die doch 6 oder so.
Ein I eingebaut, wo keins ist.
Wo habe ich jetzt ein I eingebaut?
Du sagst Gillan.
Ach, Gillan heißt die, wa?
Ja.
Ja, okay.
Liam. Der Guess.
Liam.
Warum hast du denn bei Guess kein I eingebaut oder wird das jetzt auch mit I geschrieben?
Ja, Gessi.
Gessi, hinten.
Jetzt kannst du wieder hinten raus sagen, jetzt passt mal.
Ja. Nein, Karen Gillan spielt Nebula.
Ja, okay, das weiß ich natürlich.
Ach so.
Ja.
Ja, aber da erkennt man sie ja trotzdem auch nicht.
Aber wie man erkennt sie in dem Jumanji-Remake, da spielt sie nämlich auch mit.
Haben wir das letzte Mal etabliert, dass ich den noch nicht gesehen habe.
Ich auch nicht, aber eben. Da weiß ich, dass sie leibhaftig auf jeden Fall in ihrem Körper zu sehen ist.
Okay. Nein, nur das Ding ist, ich dachte, dir wäre dann zumindest vielleicht jetzt auch bei der Recherche der Hinweis darauf entgangen, dass die halt auch irgendwie zusammen in Guardians of the Galaxy waren, weil er sie jetzt ja seine Partnerin spielt, ja. Und wie auch immer.
Habe ich gesehen, den Fun Fact.
Gut. Mann, das war eine schwere Geburt.
Ja, ich habe diesen Fun Fact halt nicht notiert bei mir, weil ich der Meinung bin, dass Karen Gillan einfach noch zu unbekannt ist, um das zu erwähnen. Ich glaube nicht, dass viele die kennen. Weil in Guardians of the Galaxy, hast du ja selbst gesagt, sieht man sie nicht und deswegen ist
ja,
das.
Ja, aber der hat doch eine Menge anderen Kram gemacht, oder?
Ja, man muss schon ein bisschen. Also wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, das ist die von dem Jumanji-Remake und so, dann kann man die einordnen. Aber dass du jetzt den Namen nennst und da klingelt es gleich bei den Leuten, das bezweifle ich.
Okay.
Dazu sind wir zu sehr Nerds.
Mhm.
Aber jetzt haben sie den Namen schon mal gehört.
Mira Sorvino oder wen meinst du?
Karen Gillan.
Ach so, ja gut. Ja.
Und Mira Sorvino spielt auch mit, weil die könnte den Leuten eher ein Begriff sein, weil die ist ja schon eine Weile dabei auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Die spielt die Chefin quasi, die Polizeichefin von Dave Bautista.
Ja.
Fahre fort.
Naja, was können wir noch erwähnen? Also sollen wir weiter auf die Handlung eingehen erstmal? Weil ansonsten, ich finde, damit ist die Prämisse ja schon mal gelegt und was dann so passiert, dann würde man, glaube ich, zu viel verraten.
Oder wie also was ich geil finde, ist, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, das ist so dieser klassische Buddy-Movie, ja, wie es in den 80s zuhauf gab und vielleicht kann sich noch erinnern auf die harte Tour mit Michael J. Fox und James Woods, wo er diesen Schauspieler spielt und dann so ein bisschen mit James Woods auf Tour geht oder Loose Cannons mit Gene Hackman und Dan Aykroyd ist auch so ein Ding so. diese Cop-Comedies, wo sich ja zwei ungleiche Charaktere zusammenraufen müssen und da irgendwie gegen kriminelle Machenschaften angehen. Das ist grundsätzlich schon mal eine witzige Prämisse und da bin ich schon mal Fan und ich bin ja sowieso so ein Retro-Fan und der Film war schon sehr retro.
Ja. Das ist aber, ich habe ein bisschen was über den Autor recherchiert, weil mir da irgendwas komisch vorkam.
Ja.
Und dabei habe ich auch gelesen, dass das eben für ihn auch so eine Liebeserklärung an eben genau diese Sorte Film war und auch eine Liebeserklärung an L.A. tatsächlich.
Ja.
Was ich so jetzt erstmal nicht gesehen hätte, aber...
es gab so gewisse Szenen.
Eben.
So es gab ja diese John-Woo-Szene, wo dann auf einmal...
Genau,
so,
das eben. Das
wo du beim Veterinär auf einmal so Tauben in Zeitlupe hochsteigen siehst, wo du weißt, okay, der Typ ist ein Action-Fan. Also fliegende Tauben in Zeitlupe, das ist ein John-Woo-Tribut.
Ja, das fand ich schon so.
Ja, das war schon nice gemacht. Total. Also du siehst schon, dass er diese Art von Film mag.
Eben, aber um nochmal seinen Namen zu erwähnen, Tripper Clancy heißt der gute Mann.
Ja.
Und der hat nämlich noch nicht viel geschrieben.
Aber auch deutsche Produktion.
Aber eben, das hat mich so verwirrt. Mhm. Der hat halt das Petersen-Ding geschrieben, Vier gegen die Bank.
Und Hot Dog ist, glaube ich, auch ein deutscher Film. Der ist auch von ihm.
Ja, und vor allem, also beide Filme auch mit Schweiger und Schweighöfer.
Ja.
Hot Dog, ja, der war vorletztes Jahr.
Jetzt können wir noch eine Brücke schlagen.
Nämlich?
Nämlich die, dass Dave Bautista gerade unter Zack Snyder mit Matthias Schweighöfer einen Film dreht.
Okay.
Und zwar einen Zombie-Film.
Siehst du?
Army of the Dead von Zack Snyder. Und da spielt Dave Bautista die Hauptrolle. Und in der Nebenbesetzung ist unter anderem auch Kollege Schweighöfer.
Der Herr Schweighöfer.
Ja.
Ja, jedenfalls hat der Autor halt mit dem Ding und eben jetzt Stuber ordentlich was vorgelegt, weil aktuell hat er halt neun Projekte in der Entwicklung. Schreibt eine Netflix-Serie und so eine Buchverfilmung und eben noch sieben andere Dinge. Also der ist. Gerade wird er echt hoch gehandelt, es gilt als heiß. So.
Klingt fleißig.
Ja. Und Regisseur von dem Film? Michael Dowse.
Michael Dowse.
Ja.
Ja. Michael Dowse hat einen Film gemacht, den ich sehr, sehr mag.
The F-Word.
Den mochte ich auch.
Okay.
Da bin ich Fan von. Aber welchen Film ich sehr mag, ist Take Me Home Tonight. Diese 80er-Jahre-Tribut. Mit Topher Grace und anderem in der Hauptrolle.
Ja.
Theresa Palmer. Gesehen. Super Film.
Echt?
Also wenn man so die 80er mag und diese College-Komödien... Ist es ein Film, das ist halt so eine Liebeserklärung an diese 80er Jahre Say Anything mit John Cusack von damals und so. Wenn man diese Art von Film mag, mag man Take Me Home Tonight sehr, sehr. Das ist ein super Film.
Das ist witzig, wenn man das so hört mit dem Autor und dem Regisseur, könnte man meinen, wir hätten jetzt voll den 80er Jahre Film gesehen.
Ja, Mensch, auf jeden. Ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass es ja so ein bisschen 80er Jahre Buddy-Film ist. Da hat man auch wieder so eine Liebeserklärung. Das ist auf jeden Fall stark.
Ja, der Regisseur hat auch Man Seeking Woman gemacht, wo wir neulich drüber gesprochen haben.
Ach krass.
Ja, und ein paar Episoden von Future Man.
Das sind ja alles Serien, die du hier fast, die du hier reinboxen könntest.
Ja, eben.
Als Empfehlung.
Habe ich ja auch gemacht mitunter. Und deswegen, also, ja, wusste ich im Vorfeld natürlich auch nicht, aber wenn ich das jetzt so in der Summe alles sehe, wundert es mich nicht, dass ich den Film echt gut fand.
Ja. Also wir mochten ihn sehr. Wir wollen einfach nicht zu viel über den Film verraten. Dazu ist er mit vielen Gags gespickt. Also ich sage nur Ryan Gosling, ja, als Anspielung.
Ja.
Da werden sich einige auf jeden Fall auf die Schenke klopfen an diesen Stellen.
Ah.
Vielleicht noch als Funfact. Tatsächlich der erste R-Rated-Movie von 20th Century Fox. Also nachdem die jetzt unter der Fuchtel von Disney stehen.
Ja.
Wobei,
das ist ja auch erstmal irgendwie knapp ein Jahr her. So
ja, gesehen. Es ist ein Jahr her, aber bis jetzt war alles so ein bisschen familienfreundlich. Jetzt. Ja. Jetzt haben sie den ersten R-Rated-Movie dabei, war jetzt nicht so schlimm.
Also aber ein zu paar recht Kopfschüsse. R-Rated, aber also komm,
ja, gut,
schon okay. Ein paar wirklich hässliche Szenen.
Also ich glaube, und die Kopfschüsse könnte mein vierjähriger Neffe eher weghauen als die Bauchrednerpuppen bei Toy Story.
Okay.
Die sind spookier.
Gut. Aber ich meine, der Film hat ja auch eine Freigabe von 12, ne?
Ja, das sagt schon einiges aus.
Deswegen, also R-Rated klingt jetzt erstmal so grausam, das ist schon überschaubar.
Aber er macht Spaß, oder?
Total.
Er ist kurzweilig, 93 Minuten.
Ja.
Aber stehen wir auch ziemlich allein auf der Halde, wenn man sich jetzt die IMDb und die Metascore-Bewertung anguckt,
ja, finde ich auch.
Wo sind wir denn da?
Also 6,2 bei den IMDb-Usern.
Und jetzt wird es noch schlechter?
Ja, Metascore 42.
42?
Das ist übel.
Was soll das?
Ja.
42 ist auf jeden Fall. Hast
du durchgelesen, also was da so kritisiert wird?
Nee, habe ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich wollte mir nicht den Film versauen lassen. Ich habe gesagt, okay, 42, ihr habt keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass sie das schaffen würden.
Ja.
Ja.
Aber wir sind ja mehr so, wie gesagt, wir sind ja ein Podcast fürs Volk und wir mochten ihn.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber dann war er offenbar nicht lange in den Kinos. Wenn, ich meine, der hat am 22. August Premiere gehabt.
Nee, war kein Hit.
Und wenn er jetzt schon wieder raus ist, also ob der ein Hit, ja, von einem Hit kann er wahrscheinlich nicht sprechen, aber hat jetzt auch kein Riesenbudget, ne?
Ja.
16 Millionen gekostet und ist jetzt mittlerweile weltweit bei 32. Das kann schon sein, dass der noch ein bisschen was, dass die an dem ein bisschen was verdienen.
Bei der Heimkino-Auswertung kommt vielleicht noch ein bisschen was oben rauf.
Ja, eben. Also kann ich mir echt gut vorstellen, dass das ein Film ist, der auf Blu-ray super funktioniert.
Möglich wäre es, ja. Das sind ja einige Filme, die teilweise bei der Heimkino-Auswertung für den eigentlichen Umsatz gesorgt haben und im Kino gar nicht so gut liefen. Also da gibt es ja aus der kompletten Filmgeschichte Beispiele, wo du sagst, krass, da haben die nochmal die Kurve gekriegt, was die VHS-Auswertung damals ausging oder irgendwelche DVD-Releases und so.
Ja.
Aber der gehört vielleicht dazu.
Ich bin echt gespannt, was wir von dem Autor noch hören werden.
Ja, definitiv. Also ich wäre auch offen für ein Sequel, aber dazu war er, glaube ich, nicht erfolgreich genug, dass da eine Fortsetzung kommt. Aber wir werden es.
Wir werden sehen.
Das wir werden sehen.
Echt geil.
Ich würde es mir nochmal antun. Ich würde dann nochmal meinen Wecker auf 13 Uhr stellen, wenn er dann wenn dann ein zweiter Teil irgendwie ins Kino kommt.
Ja, vielleicht schafft man es ja auch früher.
Genau. Bei wie vielen Punkten bist du?
Ich bin gewillt, 9 Punkte zu geben.
So gut fandst du den?
Ja.
Wow, Alter. Krass, also wir gehen ja zusammen ins Kino, aber wir wollen ja hier alles, unsere ganzen Diskussionen wollen wir hier aufs Mikrofon verschieben und halten uns ja dann mal zurück und trennen uns dann wortlos. Meistens.
Also.
Und sagen, ich will nichts hören. Aber dass du so euphorisch warst.
Naja, also ich schwank so ein bisschen zwischen 8,5 und 9.
Ja.
Ich denke mir aber unter der Prämisse, weil, wie gesagt, weißt du, die hatten keine 100 Millionen.
Ja, natürlich nicht.
So. Und das ist trotzdem ein sehr kurzweiliger, für mich enorm unterhaltsamer Film geworden. Ich habe an dem nicht wirklich was auszusetzen.
Das ist krass, ey.
Also hast du denn was auszusetzen an dem Film?
Ja, jetzt sind wir wieder so bei diesem Beispiel. Also ich fand ihn auch kurzweilig und unterhaltsam und war echt ein netter Film, so um sich den mal so reinzuboxen.
Aber der war doch mehr als nett.
Naja, ist ein cooler Streifen und der ist, die Action ist gut und der ist witzig, aber der findet jetzt das Rad nicht neu. Also das ist jetzt kein Meilenstein, wo ich sagen würde, Alter, der kriegt von mir 9 Punkte. 9 Punkte ist schon wow.
Ja.
Wow.
Hier, Nora Styles.
Wow.
Völlig euphorisch.
Ja, das ist hier richtig hier. Just don't sell me shite and tell me it's gold.
Alright, I may be stoned, but I'm not high. You know what I mean? So.
Also, ja, nice, auf jeden Fall, aber 9 Punkte, Alter.
Da ist er von den Socken.
Ja, das ist für mich so, 9 Punkte ist für mich so die letzte Instanz bis zur Perfektion.
Jetzt kommst du, da gibt es ja auch noch 9,5. Jetzt kommst du mit deinen langweiligen 7,5 Punkten nachher, oder was?
7.
7, Alter?
Also bei Toy Story warst du nicht so entsetzt, dass ich 7 gegeben habe. Auch der hier kriegt 7.
Das ist auch nicht der vierte Teil. Das ist nämlich auch so ein Ding, das musst du mal reinziehen. Das ist ja schon sowas wie ein Original-Drehbuch.
Ja,
das ist kein Franchise, das ist kein Sequel, da gibt es keine Buchvorlage, nichts.
Aber auch hier alles schon mal gesehen und die Action ist jetzt kein Inception, so weißt du, die Action-Szene.
Alles
so.
Schon mal gesehen?
Na, findest du nicht? Na, gerade ich habe irgendwie aus den 80ern 2 Filme aufgezählt, die in die gleiche Kerbe
spielen. Ja, aber das sind doch, also das ist ja eine Hommage an diese Filme, ist doch nicht so, als hätten die sich da hinten und vorne bedient und kopiert.
Natürlich ist es ein Hommage, aber du argumentierst ja gerade damit, dass die hier gerade das Nonplusultra und das Actionkino neu erfinden. So ist es ja.
Nein, nicht. Für mich ist es auch mehr Komödie als Actionkino.
Auch das, ja.
Also, und ich war, also ist lange her, dass ich eine Komödie gesehen habe, die ich so lustig fand, bei Filmen jetzt, ne?
Ja, war ja auch also, witzig, ohne Frage.
Eben, und ich meine, also was muss denn eine Komödie sonst machen, wenn nicht witzig sein, dass sie von dir 10 Punkte kriegt?
Also zudem ist es kein Anchorman witzig, also ich fand es schon witzig und habe auch gelacht,
auch
aber
so.
Ist jetzt nicht so, dass ich hier vor Tränen irgendwie unterm Sitz lag, also ist eine coole Actionkomödie, kriegt von mir 7 Punkte, ist vollkommen okay. Aber hier vielleicht. Alright, I may be
stoned, but I'm not high, you know what I mean? Ja, hast du ja eben schon proklamiert.
Vielleicht hätte ich vorher einen durchziehen sollen. Also,
siehste?
Warst du wieder auf Craig Lee? Hast ihn deswegen mehr gefeiert?
Craig. Ja.
Bist du deswegen wieder mehr abgegangen als ich?
Deswegen.
Ja, ja, ist schön. Aber ey, Dicker, bei 9 Punkten würde ich hier, weiß ich, was für einen Film erwarten, wenn ich jetzt den Podcast hören würde. Würde ich ins Kino gehen, würde sagen, okay, hier kommt jetzt der Pate.
Aha.
In Actionkomödie.
Der Pate in Action-Komödie. Ich weiß nicht, warum du dich so auf diesem Action-Ding festhängst. Also, ich fand die Action ausgesprochen gut.
Ja.
Ich fand, es gab nicht zu viel davon und ich fand, die Comedy war der Schwerpunkt.
Also, wenn ich den Film gesehen habe, würde ich bei 9 Punkten denken, ob du vielleicht noch ein bisschen Klebstoff geschnüffelt hast vor dem Film. Das ist schon auf jeden Fall, das ist schon eine krasse Punktevergabe. Also, da bist du ein bisschen sehr euphorisch für meinen Geschmack. Aber
ich würde mir den sofort wieder angucken.
Okay.
Ja. Hey, also gerade wenn ich das mit dem
Beachbum-Vergleich,
ne? So, der die exakt gleiche Länge hat.
Jetzt hast du so einen Kacker-Vergleich gebracht von einem Film, den du gar nicht magst.
Ja, aber das ist, soll auch eine Komödie sein und der ist toll besetzt und. Und vorher rauche ich wirklich Crack, als dass ich mir diesen Film nochmal reinziehe.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage.
So. So scheiße.
Nächste Episode, wie auf Crack.
Genau.
Und danach gucken wir nämlich den Film und mache hier eine so ein Live-Review. Beste.
Das, Beachbum Live. Da ist die Marktlücke, Alter.
Ja.
Live-Reviews auf Crack.
Aber hallo.
So.
Live-Reviews und Crack würden auf jeden Fall für einige Einschaltquoten sorgen.
Ah, womit wir einmal mehr belegt haben, warum wir hier explicit sind.
Wir sind explicit, so sieht's aus. So. Aber also auch wenn 7, 9 jetzt nicht die krasse Diskrepanz ist, für mich klingt es schon wie eine extreme Diskrepanz, weil du weißt ja, 7 ist so, 7 ist okay.
Ja, ja.
Also ist cool.
Nee, Moment mal, du hast neulich erst gesagt, dass die magische Grenze von 6,5 auf 7 liegt. Dass er quasi in dem Moment, wo er im 7er Bereich ist,
ist das schon gut.
Das Potenzial für einen guten oder sehr guten Film hat.
Alles, was 7 ist, ist für mich sehenswert. Oder für das kann ich als sehenswert empfehlen an alle da draußen, die irgendwie Fans von diesem Genre sind.
Na, siehst du.
Und deswegen fällt er absolut in diesem Bereich. Also da habe ich jetzt nicht mal überlegt, dass der irgendwie unter 7 liegen könnte.
Na, also.
9, Alter, wow.
Ja.
Also es gibt Jahre, wo ich nicht mal einem Film irgendwie 10 Punkte gegeben habe. Also die vollen 10, sondern da haben die besten Filme von mir teilweise 9 Punkte gekriegt.
Ja, du bist da halt auch
und den jetzt da reinzuzählen.
Geizig unterwegs.
Alter. Ich bin da ein bisschen geizig unterwegs, ja. Du bist da ein bisschen, du gehst da ein bisschen verschwenderisch mit deinen Punkten um.
Ja, die kosten mich nichts.
Ja.
Also, ich vergib die sehr gerne.
Profis im Club.
Hey.
Scheiß drauf.
Weißt du, wie gesagt, ich nochmal hier. Nora vergibt immer, hast du selber gesagt.
Das ist Euphorie
ganz
Nora.
Schnell dabei. Ach so, und da ist es dann legitim, weil Euphorie davor steht, oder?
Naja, Euphorie Nora ist schon ein bisschen anders als Nörgeli, der irgendwie an meinen Lieblingsfilmen und Lieblingsserien irgendwie ständig was auszusetzen hat, wo ich hier ständig die Hölzer klöppeln muss. Und jetzt kommst du hier auf einmal mit 9 Punkten bei so einem harmlosen Filmchen. Also finde ich krass.
Nur weil ich nicht dem Label gerecht werde, was du mir hier aufklebst.
Ich bin nur überrascht. Entschuldigung, jedem seine Meinung, aber ich bin halt überrascht, dass du da 9 Punkte raus hast. Das ist ja Das ist ja Krieg und Frieden.
Was er da sagen soll, der
Actionkomödie. Ich bin
Krieg und Frieden der Actionkomödie.
Bin überrascht.
Jetzt aber.
Ja.
Dafür war er wirklich kurzweilig.
Also es würde dich nicht überraschen, dass der Film für mehrere Oscars nominiert wird bei der nächsten Verleihung.
Alter, du bist so ein Spaß.
Ich frage ja nur.
Es würde mich sehr überraschen, um die Frage mal ernsthaft zu beantworten.
Ach so, es würde dich doch sehr überraschen, okay. Na, ich versuche nur so ein bisschen dich zu verstehen.
Dann müsstest du ja wirklich von den Socken gewesen sein, als Anchorman komplett ohne Oscar-Nominierung ausgekommen ist. Skandal!
Ja, ich habe mich eine Woche zu Hause eingeschlossen.
Wo war die Revolution, Guess? Wo war sie?
Richtig. Da habe ich auf jeden Fall einen
Hungerstreik gemacht. Wobei, ich wäre da am Start gewesen.
Wir beide wären beim Hungerstreik am Start?
Ey, Anchorman, wenn ein Film Oscars verdient hat, dann doch bitte Anchorman.
Also ich sag mal so, wenn die schon Popcorn-Filme prämieren, weil die sagen, okay, die erfüllen auch ihren Zweck und sorgen für dieses Publikum, dann finde ich, sollte man auch Komödien prämieren dafür, dass die einfach mal nonstop Lacher produziert haben.
Auf jeden
Fall. Genauso, und das ist ein Genre, was sehr schwierig ist, da irgendwie für nonstop Tränen in den Augen zu sorgen. Insofern absolut legitim, wenn sowas für einen Oscar nominiert wird.
Sehe ich genauso.
Da lobe ich mir doch die MTV Awards, ja? Wo es die lustigste Szene gibt, die beste Vergewaltigung, die, keine Ahnung, die schönsten Küsse und.
Beste Vergewaltigung bei den MTV.
Ja, keine Ahnung, was die für Genre haben. Die haben doch 1000 Genres, ey.
Alter,
ja?
Genau. Immer so kindgerechte Kategorien. Die beste Vergewaltigung.
Oder? Ja.
Ja.
Die MTV Awards. Die haben Award für jeden Scheiß gehabt. Besten Leinwandkuss, dies, das.
Da wäre bei mir ja Irreversible ganz weit oben.
Das war eine harte Vergewaltigung, ja. Schön 10 Minuten die Kamera draufgehalten in dem Tunnel.
Ein Take. Eine Einstellung, alter Schwede.
Der Monsieur Noé.
Das war ein harter Abbruch jetzt.
Von Toy Story und Stuber auf Irreversible, das muss man uns erstmal nachmachen.
Siehst du?
Ja.
Wir sind auch die Achterbahn der Podcasts offenbar.
Sind wir absolut. Und wir schlagen die besten Brücken, aber meistens unfreiwillig, muss man dazu sagen.
Das ist auch eine Fähigkeit.
Sehr gut.
Ja.
Dann schlagen wir jetzt wieder eine Brücke, nämlich zu dem dritten Film, den wir hier noch im Programm haben.
Ab dafür.
Alter, und wie krass ist es, dass wir in der Sneak Preview waren. Diesmal war auch Lee dabei. Trotz Regen. Und schon wieder läuft ein Film mit Julianne Moore.
Schon wieder.
Weil wir haben in der letzten Kinosendung nämlich über Gloria Bell geredet, wo sie ja die Hauptrolle spielt. Und das war meine letzte Sneak Preview hier in Berlin. Das war noch vor L.A. und dazwischen waren, glaube ich, 5 Wochen mit dem ganzen Urlaubsgedöns und Konsorten. Und jetzt da gehen wir wieder in den Sneak. Und das ist wieder Julian Moore.
Verrückt.
Was haben wir denn gesehen, lieber Lee?
After the Wedding.
After the Wedding. Wo wir wieder bei Lees Lieblingsslogan hinten raus sind.
Warum?
Na, After und so.
Ach so.
Ja, ah, ich bin zu intelligent für dich. Mhm. Immer noch dasselbe. Aber hier, hier, komm.
Skills I've acquired over a very long career.
Very long.
Skills that make me a nightmare for people like you.
Yes, yes.
Geht's jetzt um Wedding oder?
Es geht um meine After-Skills.
Ach so. Oh Gott.
Nein, nein, es geht natürlich um die Wedding-Skills, logischerweise. Also. Okay, ja. Wir brechen mal ab an dieser Stelle und kommen zurück zum Film. Was haben wir denn? Kategorie?
Drama.
Drama, aber sowas von Drama.
Drama.
Ja, ja. Der Lee-Fluch geht weiter, was die Sneak Preview angeht.
Ja.
Lee ist nicht dabei, wir gucken so einen coolen Yesterday-Film, ja, richtig funky, schön, 7,5 Punkte. Lee ist wieder zurück, kommt
Moment,
sowas.
Moment, Gloria Bell fandst du auch nicht
war okay.
Über die Maße.
Ja, Gloria Bell hat von mir 6 Punkte gekriegt, also es ist schon noch, kann man schon noch gucken.
Okay, willst du jetzt schon vorne wegnehmen, wie viele Punkte der bekommen hat? Oder?
Wir klingen jetzt schon nicht begeistert, oder?
Nee, würde ich, ja, kann man so sagen.
Na, ich würde sagen, wir reden erstmal über die Handlung.
Okay.
Mach mal.
Ja, danke.
Let's do it.
Ey, was, ach Gott.
Es ist dein Genre, deswegen gebe ich hier das Zepter an dich über.
Drama ist mein Genre.
Als Drama-Queen ist es genau deins und deswegen kannst du die Handlung bestimmt am besten wiedergeben.
Oh Gott. Michelle Williams spielt eine Frau, die in Indien ein Waisenhaus leitet. Sitzt da meditierenderweise mit den Kindern und macht einen total glücklichen Eindruck. Und dann geht es darum, dass Finanzgeber gesucht werden oder Investoren für dieses Waisenhaus. Und einer der Investoren scheint sie unbedingt sehen zu wollen in New York. Und da wird dann rumtelefoniert, weil sie da eigentlich keinen Bock drauf hat. Und dann hieß es aber, geht nicht anders, du musst das sein, also fliegt sie nach New York.
Ja, erstmal will sie ja ihren Freund da schicken, den indischen
Ja, das habe ich
Bettgefährten.
Kurz unterschlagen.
Genau, und dann wird gesagt, nee, du musst schon persönlich hin.
Ja. Und da stellt sich dann raus, dass die Investorin eben Julianne Moore ist, weil die gerade dabei ist, ihre Firma zu verkaufen und dafür enorm viel Geld bekommt, weil die wohl irgendwie ganz, keine Ahnung, haben wir eigentlich jemals erfahren, was die macht mit ihrer Firma, dass die da so erfolgreich ist?
Ich weiß nicht, ob schon mal angerissen worden ist.
Hast du auch nicht mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Okay. Aber sie ist tierisch reich.
Ja, steinreich und kann dann eben auch mal eben so 20 Millionen locker machen.
Ja, sie hat Geld ohne Ende. Geld wie Heu.
Und Julianne Moore ist verheiratet mit einem Künstler, gespielt von...
Billy Crudup.
Ja, magst du den?
Ich mag den sehr gerne.
Ich mag den auch.
Den,
hier fand ich ihn jetzt irgendwie ersetzbar.
Ja. Kann man so sagen. Er hat schon bessere Filme gedreht, aber ich sehe ihn grundsätzlich gerne. Also von der Besetzung, was das Trio angeht, ist es schon mal, klingt schon mal nicht schlecht.
Eben, sollte man meinen, aber dann geht die äußerst konstruierte Handlung eben noch weiter, weil, damit spoilern wir nichts, oder? Spoilern wir damit? Ich überlege jetzt gerade.
Nein, wir spoilern nicht, weil ich habe den Trailer gesehen und genau diese Szene kommt schon im Trailer vor. Das heißt,
welche Szene?
Ich weiß nicht, welche Szene du spoilern wolltest, aber...
Nee, ich wollte jetzt inhaltlich die Nummer mit der...
Wenn du jetzt von der Hochzeit redest und dass ich da zwei Personen schon kenne, dann wird es schon im Trailer auf jeden Fall gezeigt. Insofern spoilern wir da nicht.
Okay. Also, der Charakter von Michelle Williams und der des Vaters, beziehungsweise Mann von Julianne Moore, die kennen sich. Mhm. Die haben eine gemeinsame Vergangenheit und um die geht es dann eben auch im weiteren Verlauf.
Also man merkt, dass sie ein bisschen geschockt ist, als sie bei der Hochzeit den Brautvater sieht und auch wenn er sie erblickt, merkt man, okay, die haben irgendeine Vergangenheit.
Ja. Ja, und wie gesagt, das alles wirkt auf mich so unfassbar konstruiert.
Was? Es war so schön.
Ja, es war so schön.
Die Hochzeit war so schön.
Mhm. Ja, eben, also die reiche Frau und ihr Künstlermann haben eben eine Tochter, eine gemeinsame, die noch recht jung ist, aber eben schon heiratet. Einen der Angestellten aus der Firma von Julianne Moore.
Mhm.
Und auf diese Hochzeit wird dann eben auch Michelle Williams eingeladen, weil sie halt gerade in der Stadt ist und eh noch warten muss, bis sich irgendwelche Vertragsangelegenheiten bis Montag geregelt haben. Ja.
Ich glaube, aufgrund deiner Tonlage und aufgrund der Storybeschreibung haben die Leute richtig Bock, jetzt ins Kino zu rennen. Und After the Wedding Tickets vorab zu kaufen und den Saal zu reservieren. Und ihre Geburtstagsfeiern in diesem Saal mit ihren 30 Homies praktisch bei diesem Film zu feiern.
Ja, genau. Hey, ich muss mit meinen 30 Homies ins Kino. Welchen Film gucken wir denn? Unbedingt After the Wedding.
Wir haben da was bei den Bewegtbild-Banausen gehört. Ah. Da wollen wir unbedingt rein.
Ja. Nee, also ich habe mich auch während des Films die ganze Zeit gefragt, wer sich sowas angucken soll.
Also Lee hat relativ früh gefragt, hat sich zu mir umgedreht und hat mir ins Ohr geflüstert und meinte so, du weißt schon, dass es eine ganze Weile jetzt so weitergehen kann, ja?
Ey, wirklich, das ist der Spruch. In dem Moment, wo die nach New York kommt, war klar, das kann sich jetzt noch stundenlang in die Länge ziehen.
Lee dachte wirklich, ihn erwartet jetzt 8 Stunden Michelle Williams in New York.
Oh. Also es hat sich auch lange angefühlt, muss man schon dazu sagen.
Gib doch zu, dass du einfach nur gegen sie hatest und dass du sie allgemein nicht magst, seitdem sie bei Manchester by the Sea so eine hochkarätige schauspielerische Leistung hingelegt hat und in einer Szene die Oscar-Nominierung klar gemacht hat.
Also seitdem habe ich tatsächlich auch keinen Film mehr gesehen, den ich echt mochte mit ihr.
Aber
was aber nicht heißen soll, dass das irgendwas mit ihr zu tun hat, weil auch hier an den Schauspielern habe ich als letztes was auszusetzen an dem Film.
Geht mir genauso.
Also Michelle Williams hat das toll gespielt, Julianne Moore hat das toll gespielt und so weiter. Allein dieses genauso. Nonverbale, ne? Die Szene, die du gerade schon beschrieben hast, die wohl auch im Trailer ist, der Moment, wo sie ihn sieht, da erzählt ihr Blick gleich alles. Du weißt sofort, dass die eine Vergangenheit haben und auch, dass die nicht unproblematisch ablief und so weiter. Also die ganzen Infos erzählt sie nonverbal und das spielt sie toll. Und Julianne Moore spielt es in meinen Augen auch toll. Eigentlich fast alle Beteiligten.
Schauspielerisch gibt es da nichts auszusetzen, bin ich mit deiner Meinung.
Aber eben, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich spannend gefunden oder wahrscheinlich sogar noch eine ganze Ecke spannender, wenn die Schauspieler sich auch einfach in einem Raum unterhalten hätten. Also
Diane Kruger hat sich deiner Meinung nach einen Gefallen getan, indem sie die Michelle Williams-Rolle nicht angenommen hat.
Ja.
Okay.
Weiß ich nicht. Also Michelle Williams schien ja auch Bock drauf gehabt zu haben. Ja. Sonst hättest du es nicht gemacht. Irgendwas werden die da schon alle drin gesehen haben. Mir ist es entgangen.
Mir auch.
Okay.
So viel kann ich vorwegnehmen.
Na, siehst du.
Ich habe irgendwann nach 70 Minuten mal gegoogelt, wie lange der Film insgesamt geht, also wie lange die Spielzeit ist.
Mhm.
Das ist grundsätzlich kein gutes Zeichen für einen Kinofilm.
Ja.
Und was soll ich dir sagen? Er wirkte auf mich wie einer dieser Netflix-Produktionen, die zwar gut besetzt sind, aber wo ich nach dem Trailer weiß, dass ich mir nicht angucken würde.
Okay.
Also der hatte so ein bisschen diesen Touch. Der hat nicht so diesen Kinotouch, sondern das war für mich irgendwie hat er so für mich, der hat mich daran erinnert an diese Netflix-Produktion, die immer mal wieder rauskommt, wo auch mal Robert Redford mitspielt oder Jane Fonda, aber was letztendlich keine Filme sind, wo ich sage, oh, den muss ich jetzt unbedingt sehen, auch wenn er gut besetzt ist. Ich habe ja den Trailer sogar gesehen.
Genau, hier hattest du den Trailer gesehen, hattest du Bock danach, den Film zu sehen?
Ja, jetzt kommt ja das Krasse. Also eins der wenigen Mal, ich gucke ja Filme grundsätzlich immer zu Ende.
Ja.
Und selbst wenn die Filme total beschissen sind, muss ich irgendwie bis zum Nachspann warten, um mir ein komplettes Urteil zu erlauben. Und das ist, glaube ich, eins der wenigen Male, wo ich mir den Trailer nicht mal zu Ende geguckt habe.
Oh.
Also ich habe diese Hochzeitsszene und so, das habe ich alles noch mitbekommen im Trailer, aber irgendwie, keine Ahnung, mein Interesse ist dann so schnell verflogen, dass ich dann gar keinen Bock mehr habe. Hatte den Trailer zu beenden. Insofern ist schon mal, das ist auch kein gutes Zeichen für den Film. Jetzt habe ich ihn halt unfreiwilligerweise gesehen und wir haben die 112 Minuten durchgestanden.
Ja.
Ja.
112?
112.
Ja. Er kam mir so viel länger vor, es ist unglaublich.
Ja, mir auch. Also doll war es nicht, was wir da gesehen haben.
Nee.
After the Wedding.
Also einfach, weil, wie gesagt, für mich die Handlung unfassbar konstruiert und dann noch so langatmig erzählt. Also nur mal so als Beispiel. Da siehst du dann immer wieder so langsame Einstellungen, irgendwie so stilllebenmäßig inszeniert. Blumen, irgendwelche. Dieser Schuss auf die beiden Schuhe, die im Eingang liegen, wo dann auch noch die Schärfe verlagert wird, von dem hinteren auf den vorderen Schuh. So, ich denke mir, Leute, also musstet ihr die Zeit irgendwie vollkriegen? Gab es da nichts anderes?
Ja, unvermittelt hast du dann einfach so eine Dia-Show halt dazwischen gesehen, von irgendwelchen Stillleben, wie du gerade gesagt hast.
Ja.
Und da fragt man sich schon, okay, was soll das jetzt? Und das, was du jetzt erzählt hast bezüglich der Handlung, waren natürlich die erste Viertelstunde, das heißt, es geht in die Richtung, aber es kommt natürlich noch ein bisschen mehr Drama dazu, ist ja schließlich auch das Genre.
Mhm.
Aber wo die wirklich schockierenden Momente kommen, hat man schon jegliches Interesse an dem Film verloren. Das kann man schon, glaube ich, so sagen.
Ja, leider.
Was sagt IMDb?
Weiß ich gar nicht.
IMDb sagt 5,8.
Stimmt. Und Metascore auch irgendwo in dem Bereich.
Metascore,
ne?
Sagt absoluter Durchschnitt 51, sagt der Metascore.
Ja. Hast du denn von dem Regisseur schon irgendwas anderes gesehen?
Ich habe von dem Regisseur noch nichts gesehen.
Bart Freundlich.
Ja. Ne? Lachst du gerade den Namen aus?
Nee,
ich
überlege mir nur gerade,
was kann er denn für den Namen?
Nee, gar nichts. Ich überlege mir gerade, weil der ja trotzdem Amerikaner ist, obwohl er den schönen Namen Freundlich trägt.
Ob er denn auch freundlich ist, überlegst du gerade?
Nein, ich überlege nur gerade, wie die das halt wieder aussprechen, weißt du?
Was geht in Lees Kopf vor? Lee fragt sich, ob Bart Freundlich auch tatsächlich im richtigen Leben freundlich ist.
Wenn das schon so heißt. Nee, ey,
wir sind aber heute in alberner Grundstimmung heute
Wahnsinn,
hier.
Wahnsinn, oder? Nein, aber überleg mal, wie die den aussprechen müssen. Das ist, kann ja nicht.
Vielleicht Friendly. Ja, Bart genau. Friendly. Wir haben hier ein
Bart Friendly. Ja,
wir haben hier eine Creme, die ist absolut Bart Friendly.
Oh, dünn. Okay.
Okay, also Bart Freundlich hat mir nichts gesagt. Allerdings habe ich noch recherchiert, es ist tatsächlich ein Remake von 2006.
Mhm.
Damit nach Gloria Bell schon der zweite Film mit Julianne Moore, der ein Remake ist von einem anderen Film. Dieser wurde in Schweden gedreht und hat Mads Mikkelsen in der Hauptrolle irgendwie vorzuweisen, den ich ja auch sehr gerne sehe.
Ich auch.
Weiß nicht, ob man jetzt aufs Original hinweisen sollte, aber wenn er ähnlich gedreht, also ähnliches Tempo an den Tag legt und ähnliche dramatische Momente, dann wäre das wahrscheinlich auch nichts für uns.
Naja.
Ja.
Also den Film hat Julianne Moore ja auch noch mitproduziert. Irgendwie scheint sie wohl ein Faible für sowas zu haben.
Okay.
Weil meintest du nicht bei Gloria Bell auch, dass sie da mitproduziert hat?
Hatte ich gesagt?
Weiß ich nicht mehr.
Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob sie mitproduziert hat. Ich habe es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, wie auch immer.
Vielleicht habe ich es nur geraten.
Irgendwas scheint sie an dem Stoff gut gefunden zu haben. After the Wedding.
Na gut, Julianne Moore ist ja immer gut, aber sie ist ja jetzt nicht so die Popcorn-Filmdreherin. Das heißt, dieses Drama-Genre ist ja schon ganz hoch in ihrer Filmografie verankert.
Ja, ja, klar. Aber es gibt ja auch Dramen, die jetzt nicht Popcorn-Kino sind und trotzdem sehr gut sind.
Ja, ja, absolut. Das war mir ein bisschen zu Rosamunde Pilcher auf jeden Fall.
The Kids Are Alright.
Oh, super.
Ist für mich ein gutes Beispiel. Aber
Still Alice fand ich auch sehr gut.
Still Alice war auch super, ja.
Ja.
Und das ist beides weit entfernt von Popcorn-Kino und trotzdem irgendwie ein Drama, was einen echt mitnimmt. Und das
ohne Frage.
After the Wedding kommt da leider nicht so ganz ran.
Nee, unsere drei Hauptdarsteller in dem Film waren ein bisschen verheizt für meine Verhältnisse, ja. Für meinen Geschmack.
Sehe ich auch so.
Okay.
Wie viele Punkte gibst du dem Ganzen denn?
Ich bin noch nicht mal bei den 5,8 von IMDb, geschweige denn bei den 51 Metascore. Ich gebe 2,5.
Oh, wow.
Also es sind wirklich nur die schauspielerischen Leistungen und die und einzelne Szenen, die ich halt schauspielerisch gut finde, aber die retten halt noch nicht den ganzen Film. Also der Rest des Films war für mich so, okay, wann kommt der Nachspann?
Das ist witzig.
Ist auch schade, wenn ich halt ein Drama nicht toucht, hat es eigentlich schon verloren. Was soll ich dir sagen?
Ja, also weiß ich nicht, nicht toucht, ja gut, das...
Naja, es muss sich ja ein bisschen bewegen.
Ja, ich weiß schon, was du mit
touchen meinst. Hat sich bewegt?
Nee, null. Ich überlege gerade, ob das jetzt wirklich notwendig ist beim Drama oder ob es nicht trotzdem irgendwie unterhaltsam sein kann, auch wenn es einen nicht groß bewegt. Aber ich sehe das sehr ähnlich. Für mich sind es auch nur 2,5.
Also wir sind auf einer Wellenlänge.
Ja, also ich hätte höchstens 3 vergeben.
Lass mal klingeln hier.
Mensch.
Wir haben hier die mickrige Punktevergabe von 2,5 und wir sind uns mal einig, ja?
Das ist krass, ja. Vor allem auf dem Level. Aber es geht mir ähnlich. Ich kann da lediglich einzelne schauspielerische Leistungen gut finden in dem Film.
Das war's dann auch.
Ansonsten ist da nichts.
Ja. Falls sich nach dieser miesen Werbung für After the Wedding noch jemand dafür interessiert, wann der Film denn startet, für die hast du doch bestimmt noch das Datum.
17. Oktober in Deutschland.
Am 17. Oktober könnt ihr ins Kino rennen.
Ja, in den USA lief der schon am 9. August an, aber der hat bisher weltweit 1,4 Millionen eingespielt, also...
Ist das ein Hit?
Das ist so weit entfernt von einem Hit.
Ist weit entfernt von einem Hit. Also wenn man mir jetzt sagen würde, hier hast du eine Million oder 1, was hast du gesagt?
1,4 Millionen.
Hier hast du 1,4 Millionen, würde ich sagen, das ist erstmal eine schöne Stange Geld.
Ja, aber dann hast du noch nicht dafür so einen Film bezahlt.
Nee, das nicht.
Ja.
Aber ich würde schon irgendwie wegkriegen.
Ja.
Hier mal ein paar Blu-Rays kaufen.
Ja.
Ja, hier mal in die Spielhalle gehen und
du weißt doch noch nicht mal, was der Film gekostet hat, ey. Nachher gehst du da aus der Rechnung, gehst du mit 5 Millionen Miesen raus.
Ich wäre auf jeden Fall ein schlechter Filmproduzent. Ich würde mehr ausgeben, als ich in einen Film investieren würde.
Ja, das geht wahrscheinlich einigen so.
Okay, dann bin ich ja nicht alleine. Gut, soviel zu After the Wedding.
Ja.
Gehen wir zu den Trailern oder was?
Unbedingt.
Und hier ist ein bisschen mehr Tempo drin.
Ja.
Ja. Wir haben einen Trailer gesehen, der auf Facebook rauf und runter gespielt worden ist in den letzten Tagen.
Ist das so?
Aber, ja, du hast ihn nicht gesehen und ich habe ihn nicht gesehen, sondern wir haben uns zusammen hier zum ersten Mal tatsächlich angeguckt.
Ja.
Es geht um den neuen Bad Boys Film.
Mhm. Bad Boys for Life.
Bad Boys for Life. Die haben sich ganz schön Zeit gelassen. Der erste Teil 1995.
Ja, ist eine Weile her.
Das ist krass. Und 2020, Alter.
Kommt der dritte.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Zeitspanne dazwischen.
17. Januar 2020.
Wow.
Ich habe ja trotzdem ein bisschen Bock. Also vielleicht auch gerade, weil das so lange her ist. Ich weiß nicht, es ist eigentlich nie wirklich gut gegangen mit so Dingern in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Wenn die so Sachen, die so lange weg waren, dann wiederbelebt haben, das ist selten
ja,
gut gegangen.
Ja, da teilen sich ja ein bisschen unsere Meinung. Also ich mochte ja zum Beispiel Trainspotting, den zweiten, wo du ja gesagt hast, da bist du nicht meiner Meinung. Aber es ist ein bisschen filmabhängig. Ich mochte tatsächlich auch den neuen Blade Runner mit Ryan Gosling. Da war ich auch
okay.
War sehr, sehr beeindruckt.
Aber Ghostbusters, den fandst du ja richtig scheiße.
Da hast du jetzt natürlich ein Kackbeispiel genannt, ja.
Tja.
Der war,
passt doch leider auch. Ich meine, das war auch 20 Jahre, kam da nichts oder noch länger? 30?
Das stimmt tatsächlich, aber auf der anderen Seite mit so einem Actionreißer, mit ein paar flotten Sprüchen kann man eigentlich nicht viel schief machen. Also kann man nicht viel falsch machen. Da bin ich eigentlich am Start.
Ja, werden wir sehen.
Werden wir sehen. Also, gut, wenn du Stuber irgendwie 9 Punkte gegeben hast, dann müssen ja hier schon irgendwie 12 gesprungen werden.
Ja,
also,
oh Gott, jetzt kommt er damit wieder. Also wenn der so ist wie der erste Bad Boys, dann komme ich da auch wieder in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Ich meine, der hat mich damals enorm unterhalten.
Beide, oder?
Ja.
Der zweite hat sich ja, brauchst du ja nicht dahinter verstecken. Waren ja beides gute, solide Actionfilme.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ist die Zeit an den beiden spurlos vorbeigegangen?
Natürlich nicht.
Martin Lawrence hat ein paar Kilo zugelegt, habe ich das Gefühl,
das
oder?
Das habe ich neulich in The Beach Bum schon gesehen.
Ach ja, stimmt, da hast du ihn ja schon
erwähnt. Da war er ja auch mit von der Partie und der ist ganz schön rund geworden, ja, ja.
Ja, Method Actor, vielleicht soll er das.
Ja, also das kam ja auch im Trailer so ein bisschen durch, ne? Also ich meine, zur Handlung kann man eh nichts sagen, weil unterm Strich gibt es nur ein paar coole Sprüche und viele Explosionen und ein bisschen Action.
Die Handlung war ja auch immer eher zweitrangig in den Bad Boys Filmen.
Ja. Und was so ein bisschen durchscheint, ist dann doch, dass eben die Tatsache, dass sie älter geworden sind, wird thematisiert an mehreren Stellen. Und ja, ich denke mal, aufgrund seiner Optik war das klar, dass das Thema sein wird.
Ja, ist so ein bisschen wie Schaft, dass er so ein bisschen kokettiert mit der neuen Zeit im Gegensatz zu damals.
Ja, aber also ich habe Bock auf den Film. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich werde ihn definitiv auch angucken. Ist ja gar keine Frage. Also
ja, aber schon Pflichtprogramm. Jetzt mehr nach Pflichtprogramm als nach. Ich habe wirklich Bock auf den Film.
Ja, was willst du jetzt hören? Also ich habe schon Bock auf. Ich habe Bock auf den Film.
Ja. Also hast du Bock oder nicht?
Ich habe Bock.
Na also.
Lass uns sofort ins Kino. Am besten After the Wedding vor dem Film sehen, weil dann ist das Tempo natürlich noch mehr angezogen, wenn man dann Bad Boys danach guckt.
So, oh, der. Dann gehst du mit dem Schleudertrauma aus Bad Boys raus. Das
ist eine gute Strategie, oder? Schleudertrauma, ja. Der war nicht schlecht, der war sowas von. Da wirst du aus den Sitzen gerissen.
Ja.
Michael Bay hat diesmal
nicht Regie geführt.
Nee, er hat nicht Regie geführt.
Faszinierend.
Diesmal haben zwei Guys Regie geführt, die so in Zusammenarbeit schon mehrere Sachen zusammen gemacht haben. Die heißen Adil El Arbi und Bilal Fallah. Mhm. Die beiden haben schon Regie geführt die kennen sich aus mit dem Gangster-Shit. Bei Snowfall haben sie schon Regie geführt bei einigen Episoden.
Okay.
Und dann haben die noch den Film Black gedreht, der 7,1 bei IMDb bewertet worden ist. Mir hat er nichts gesagt. Du hast schon mal was davon gehört?
Nee. Black hieß der, ne?
Oder? Black.
Ja.
Und,
ich kannte den nicht, ne? 2015, ne?
Ja, spielt in Europa irgendwie. Also in Brüssel geht es da um so ein Mädchen, die sich mit so einem Marokkaner einlässt und dann so ein bisschen in Gangkreise gerät.
Mhm.
Ja, schon wieder ein bisschen, siehst du? So ein bisschen in
so
Gangkreise.
So ein bisschen
gerät.
In Gangkreise, wie macht man das?
Muss mir das, mal abgewöhnen hier mit dem so ein bisschen.
Okay.
Also, wir sind jetzt, glaube ich, bei 170 Euro oder 180 Euro, die ich jetzt in die Kasse werfen muss, oder?
Hast
so.
Du schon mitgezählt, ja?
Ja, ich habe so ein bisschen mitgezählt. Das war Absicht. Müssen wir nochmal rekapitulieren und nochmal nachhören, aber es müssten 180 auf jeden Fall gewesen sein.
Okay.
Ja, und dann haben die noch einen Film gedreht, der heißt Images. Also haben so ein bisschen, so ein paar Sachen gedreht, aber nichts jetzt wirklich.
Hast du jetzt schon wieder original so ein bisschen
gesagt? Alter, ja, Tatsache.
Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eine Verarsche ist.
Nee,
oder ob du
nee,
das ernst meinst.
Da wo ich gesagt habe, es ist eine Verarsche, war es eine Verarsche. Jetzt der letzte war tatsächlich okay. Wieder aus dem Affekt.
Hey, aber ganz ehrlich, da kann ich ja einpacken mit meinen Händen raus, was ich hier vielleicht dreimal pro Episode sage.
Nee. Also gab es schon Episoden, da hast du es alle 3 Minuten im Durchschnitt so im Takt.
Im Durchschnitt erwähnt. Alle 3 Minuten, okay. Ist
tatsächlich,
klar.
Tatsächlich.
Ja, 50 mal hinten raus, läuft.
Aber gut, so viel dazu.
So viel zu Bad Boys oder so viel zu...
Nee, so viel zu Bad Boys und so viel zu den Regisseuren, weil viel mehr haben die ja nicht gemacht, deswegen können wir jetzt da nicht groß drüber palabern über die Filmografie, yeah. Die ist noch recht bescheiden.
Okay.
Vanessa Hudgens spielt noch mit. Ich habe mal so geguckt, wer noch so mitmacht und die fand ich an Spring Breaker schon gut, wo du ja auch kein Fan von warst.
Kein Fan bin oder dass die zumindest nicht nett anzuschauen ist.
Ist schon krass, dass du sie überhaupt kennst, so, ja, weil ich dachte so, die... Mädels unter 25, die man so aus der Popbranche kennt, die sind eher an die vorbeigegangen.
Ich kenne sie auch.
Und das Aktuellste, was du gehört hast, ist Peter Maffay. Ja, Tabaluga. Das aktuellste Album, was Lee auf seinem iPad drauf hat.
Auf meinem iPad vor allem. Oh Mann. Nee, ich kenne sie auch nicht aus einem Pop-Kontext, sondern eben aus Spring Breakers und Konsorten.
Aber wer ist die denn? Ja, da google ich mal. Ach, Vanessa Hudgens. Okay, interessant, die merke ich mir mal. Junge. Die kenne ich ja schon 15 Jahre vor Spring Breakers, habe ich die schon, CDs von ihr gekauft.
Was kann ich denn dafür, dass du so ein Highschool-Musical-Fan bist, Alter? Da brauche ich doch nicht Vanessa Hudgens kennen. Hat die da mitgemacht oder würde passen?
Die hat bestimmt da mitgemacht, ja.
Siehst du? Ja. So, immer ins Blaue reingeraten und getroffen.
Hast du richtig geraten. Also es ist 50-50. Entweder ist es Highschool-Musical oder es ist der Disney Club, ja. Okay. Bei einem von den beiden rätst du garantiert falsch. Rätst garantiert richtig.
Aber Moment mal, Highschool-Musical gehört doch jetzt auch Disney.
Mittlerweile
war das, ja. Achso, war davor noch nicht so.
Nee, und die ganzen Jungstars haben ja entweder, also was heißt entweder, manche haben wahrscheinlich in beiden mitgemacht, aber das sind eher so die...
Was weiß ich, ob die eine Freundin von Hannah Montana war oder...
Das sind halt so die Anfänge der großen Stars von heute, ja?
Ja, ja.
Ryan Gosling auch damals groß geworden im Disney Club.
Klar.
Und tanzen, dann, singen und lachen. Und jetzt
Herkules ist er, und jetzt ist es schlimm.
Richtig, jetzt ist er der Weltstar. Der Weltstar überhaupt. Ja. Da lacht der Lee. Da lacht
ja, der Lee den Ryan Gosling aus. Ich musste schon wieder an denken, Mann, es tut mir leid.
Achso, ja, stimmt.
Und das war verdammt lustig, hallo, vor allem im Hinblick auf unsere letzte Losrunde.
Ja, Mann, auf jeden Fall, das war wieder eine gute, unfreiwillige Brücke.
Siehst du, schon wieder.
Da sind wir wieder, in Höchstform. Mhm. Ja, sonst noch was?
Nö. Willst du noch was zu Bad Boys sagen oder kommen wir zu unserem Losthema?
Nee, Bad Boys for Life ist fein. Wir freuen uns drauf.
Ich fand's ja geil, dass die aufgrund des Titels mit dem Puffy-Track im Trailer gearbeitet haben.
Ja, und zwar so. Oder? Ja, ich mag das auch mal, wenn die den so ein bisschen auseinandernehmen und so ein bisschen samplen und man nur so den Ansatz von dem Beat erstmal hört. Eben. Da bin ich ja großer Fan von.
Ja, haben sie es schön gemacht.
Ja. Guter Trailer.
Ja.
Bin mal interessant, ob der Film, gespannt, ob der Film auch die Erwartung erfüllt.
Ja, bin ich auch. Aber ich versuche nicht zu viel zu erwarten, weil es ja Action und so.
Ach, bei Action und so erwartest du nicht so viel?
Nee, ich versuche generell nicht zu viel zu erwarten. Bei manchen Filmen wird einem das halt nicht besonders leicht gemacht. Weißt du, das ist auch bei mir das Ding mit Trainspotting 2. Mhm. Die Erwartungen waren einfach zu hoch durch den ersten. So. Ich fand den Film nicht scheiße. Mhm. Der ist nur einfach meinen Erwartungen, die unfreiwilligermaßen da waren, nicht gerecht geworden.
Aber die Ansprüche an so einen Popcorn-Action-Film sind bei mir jetzt nicht immens hoch. Das heißt, die Messlatte ist bei mir nicht jetzt so schwer zu erreichen, weil ich will einfach nur geile Stunts sehen, ich will irgendwie Leute sehen, die über den Haufen geschossen werden und ein paar coole Sprüche so, und das wird der ja wohl hinkriegen.
Ja, sollte man meinen.
Deswegen ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt einen Blade Runner vor mir habe, weißt du, den ich sehe. So, da warte ich halt auch Story, Handlung, Bilder und so, und bei Bad Boys will ich halt nur Action.
Ja, geht mir ähnlich.
Popcorn-Film at its best.
Ja.
Gut. Apropos Popcorn-Film. Wir haben noch ein Losthema.
Das passt ganz gut, ne? Zu Popcorn-Film.
Ja, weil nehmt euch eine Tüte Popcorn, lehnt euch zurück, denn wir reden jetzt in den nächsten Minuten über einen der, naja, schon einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt da draußen in der Branche, weil es gibt, glaube ich, wenig, egal ob man Ahnung hat von Schauspielern oder nicht, die noch nie was von diesem Namen gehört haben, oder?
Ich hoffe ja, dass wir uns auf Minuten beschränken und dass hier nicht so eine stundenlange Diskussion wird.
Es gibt echt, also wie Shiro schon richtig angekündigt hat, es gibt eigentlich richtig viel über diesen Mann zu erzählen, denn wir reden heute über Nicolas Cage. Ist, glaube ich, tatsächlich das erste Los, wo wir eine Person beleuchten?
Ja.
Was ja schon eine relativ frühe Anregung nach unserer Pilotfolge war, wo die Leute gesagt haben, ja, mach doch mal so irgendwie so einen Teil, wo ihr nur über einen Schauspieler redet oder nur über einen Film oder so.
Okay.
Und das werden wir jetzt mal machen. Wir reden über Nicolas Cage.
Der Herr Nicolas Cage.
Wir haben ja schon unfreiwilligerweise beim letzten Mal so ein bisschen was aus seiner Filmografie angerissen und da hast du ja schon durchleuchten lassen, was du von dem Herrn hältst.
Ja, zumindest schauspielerisch, ja.
Also charakterlich magst du ihn eigentlich ganz gerne?
Oh, ist ein netter Typ. Alter, woher soll ich das denn wissen?
Ey? Naja, weil du gerade meinst, zumindest schauspielerisch. Deswegen dachte ja, ich, okay, du hast privat mit ihm zu tun und da ist er ganz cool
drauf. Nein, aber wir haben es doch jetzt schon hinlänglich differenziert hier, dass das schon ein Unterschied ist, ob du jetzt einen guten Film gemacht hast oder ob du dann zwangsläufig auch der beste Schauspieler bist oder zu den besten Schauspielern gehörst, wie auch immer. Ich finde, er hat es oft geschafft, einen sehr guten Film zu machen,
ja,
ohne auch nur ansatzweise gut zu spielen. Für mich gehört er schauspielerisch zu den eingeschränktesten, die es da gibt.
Okay, also das kann man schon mal feststellen, dass du ihn schauspielerisch, hältst du ihn für nicht so grandios.
Genau, eher so mittelprächtig, wenn überhaupt.
Da werde ich schon mal die Klanghölzer hier bereithalten auf jeden Fall, weil da habe ich einige Proteste anzumerken. Ja, aber
jetzt, also weißt du, nur weil er einen Oscar hat und ich will das nicht runterreden, das hat er sensationell gespielt.
Nur weil er einen Oscar hat?
Ja.
Wie viele Oscars hast du denn?
Oh, Alter.
Wie viele Oscars habe ich denn? Wie viele Oscars hat mein Vater?
Also fürs Protokoll, 36 Mafia hat einen Oscar.
Jetzt kommt er mir damit.
Okay.
36 Mafia hat aber einen Oscar für einen Song, nicht für eine schauspielerische Leistung.
Und?
Nicolas Cage wiederum hat einen Oscar nicht für einen Song, obwohl er bestimmt auch gut singen kann, der kann alles, der Junge.
Natürlich.
Sondern für seine schauspielerische Leistung.
Ich meine, der hat einen eigenen Reddit, wie nennt sich das auf Reddit? Einen eigenen Reddit-Thread oder wie? Wie auch immer, es gibt auf Reddit eine eigene Kategorie, wo sie über Nicolas Cage, the one true God, diskutieren.
Ja.
Jeden Tag. Also der hat schon...
Ehrlich, ja.
Ja, der Mann polarisiert. Also ich meine...
Es gibt ja auch so Bettbezüge und Kopfkissen mit seinem Konterfei.
Ja, eben. Also deswegen diesen Legendenstatus, den will ich ihm auch gar nicht absprechen, weil wie gesagt, es ist ja ein Phänomen, dass jemand mit zwei Gesichtsausdrücken und einem überschaubaren Schauspiel so viele dann doch sehr, sehr gute Filme dreht und aber auch genauso viele, wenn nicht noch mehr, sehr, sehr, sehr beschissene Filme dreht. Also
ja,
das ist ein Phänomen. Für mich. So, und deswegen, ich will dem ja nicht absprechen, dass der, wie gesagt, irgendwo eine Legende ist.
Ist er absolut.
Und laut David Lynch auch irgendwie der Jazzmusiker unter den Schauspielern.
So hat er ihn genannt.
Ja.
Das ist ja witzig.
Ja, aber es passt irgendwie, weil, also dieses, ich meine, sein Bedürfnis nach Improvisation und Abweichen vom Skript hat ja auch schon für diverse Dispute an vielen Sets geführt, so, wird von einigen Schauspielkollegen gehasst dafür. Deswegen finde ich den Vergleich gar nicht so abwegig.
Okay.
Aber eben, also für mich ist es irgendwo ein Phänomen.
Na, wir kommen noch darauf zu sprechen.
Das Phänomen Nicolas Cage.
Ich würde sagen, wir gehen mal an die Anfänge zurück. Nämlich geboren ist der Bursche am 7.1.1964 in Long Beach, Kalifornien.
Ja.
Nicolas Cage ist mittlerweile 55 Jahre alt. Und was die meisten, die so ein bisschen filmaffin wissen durften, er hat eine sehr berühmte Familie.
Genau.
Er ist nämlich der Neffe von Francis Ford Coppola.
Ja, deswegen wurde er auch als Nicolas Kim Coppola geboren. Und Richtig. Hat sich dann erst später für den schönen Namen Cage entschieden.
Warum hat er diesen Coppola-Namen abgelegt? Da kriegt er schon mal die ersten Props von mir.
Ja gut, er hat glaube ich schon einen Film gemacht unter dem Namen Coppola.
Und ja, sein Debüt war ein ziemlicher Kultklassiker. Das war Fast Times at Ridgemont High.
Ja.
Also sprich, ich glaube, mich knutscht ein Elch, hieß die auf Deutsch. Diese College-Komödie, wie auch Sean Penn damals in sehr jungen Jahren mitgespielt hat.
Aber eben da noch als Coppola, ne?
War er noch als Coppola 1982 in einer absoluten Statistenrolle. Also da war er vielleicht 2 Minuten zu sehen in dem ganzen Film.
Mhm.
Und das war sein Debüt.
Ja.
Kurz danach, also als, ich glaube, bei Rumblefish, der ja auch von Coppola produziert worden ist, da wollte er dann nicht mit dem gleichen Namen irgendwie im Nachspann auftauchen und hat gesagt, er legt sich einen Künstlernamen zu und will es so ein bisschen auf eigenen Füßen schaffen.
Ja.
Ja.
Ja, eben um nicht sofort bei jedem Casting damit konfrontiert zu werden, dass er eben nur da ist, weil er den Namen Coppola trägt.
Was ja eine löbliche Einstellung ist, oder nicht?
Total.
Okay.
Total. Also muss man sich erstmal leisten können, vor allen Dingen, weil das hätte natürlich auch anders ausgehen können.
Das stimmt allerdings. Er ist auch sehr international zusammengesetzt. In seiner Herkunft.
Ja gut, also das finde ich immer so ganz abenteuerlich, ne? Wenn man auf IMDb liest, was die Herkunft oder die Abstammung so alles beinhaltet, ey, da werden da Nationen aufgelistet, wo zum Teil wirklich, da hat mal die Oma einen deutschen Schäferhund gehabt und dann ist der deutsch.
Ist das so?
Ja, also wirklich, die Amis sind da eh voll extrem. Das ist völlig lächerlich.
Also du würdest sagen, er hat keine polnisch-deutsch-englischen Gene?
Ja, das oder, meine ich. Also wenn du jetzt wahrscheinlich Heritage? Die DNA komplett auseinander nimmst, dann findest du bestimmt all das so. Ich finde es zum Teil eben nur super abenteuerlich, wie weit zurück dann gegangen wird, damit die dann noch sagen können, ja, ich bin Deutscher, weil eben mein Uropa mal für 3 Jahre in Deutschland gelebt hat.
Du würdest ihn nicht als Nicolas Käfig bezeichnen mit deutschen Ursprüngen?
Das wäre doch mal ein Name, oder?
Wäre schön, oder?
Ja.
Könnte wirklich so ein deutscher Film. Der Deutsche Filmpreis geht dieses Jahr an Nicolas Käfig.
Nikolaus, wenn schon.
Nikolaus Käfig, korrekt.
Ja. Naja, und Luke Cage hat er sich dann ja zugelegt, Nicolas Cage hat er sich dann zugelegt, weil er halt comic-affin ist, ne?
Ja,
und,
er ist ein
großer Comic-Fan.
Er ist ein mega Comic-Fan.
Dann fälschlicherweise Luke Cage auch noch als den ersten schwarzen Superhelden bezeichnet hat. Wie auch immer, das war seine Inspiration für den Namen.
Ja, er ist ein mega Comic-Fan. Unter anderem hat er ja auch, also von 2004 bis 2016 war er mit einer Restaurantmitarbeiterin zusammen, die hieß Alice Kim. Mhm. Und Alice Kim und Nicolas Cage bekamen einen Sohn und der wurde Kal-El getauft. Und Kal-El ist ja der kryptonische Name von Superman.
Ja,
also
Haben sie knallhart durchgezogen.
Auf jeden Fall auch ein krasser Name für ein Kind. Zudem, aber da kommen wir auch noch später dazu, wofür er überall sein Geld ausgibt und seine Gagen. Aber er gab tatsächlich $2 Millionen für den ersten Superman-Comic aus, für das Original.
Mhm.
Was dann tatsächlich geklaut worden ist, irgendwie aus seinem Besitz, aber wieder aufgetaucht ist. Also 2 Millionen für so einen Comic auszugeben, muss man auch erstmal bringen.
Ja, er scheint Fan zu sein, ne?
Er ist ein Riesenfan und also eins muss man ihm lassen, genau das, was er im Film so ein bisschen ausstrahlt, dass er der absolute Maniac ist, so ist er anscheinend auch im Privatleben, wenn man mal so betrachtet, was er sich da leistet und was er da tut. Und er ist auf jeden Fall ein Method-Actor, unter diese Sparte kann man ihn packen, weil er zum Beispiel für die Vorbereitung auf Cotton Club, wo er einen Gangster spielt, hat er von so einem Straßenhändler, hat er einfach so ein ferngesteuertes Auto irgendwie zerstört, also es ist auch eine legendäre Szene in seiner Biografie. Einfach nur so, weil er gerade diesen Gangster-Intus hat und weil er irgendwie alles zerstören und kaputt machen wollte und irgendwie so ein Bad Boy spielte und dann da einfach irgendwie da rumrandaliert. Also.
Ja, wobei das ja laut IMDb gerade das Ende seiner Method-Acting-Karriere war.
Und du meinst, mittlerweile ist er kein Method-Actor mehr?
Also, er sagt ja selbst in Interviews, dass er alles bereit ist zu tun, um the truth in seiner Arbeit rauszuholen.
Das klingt so nach Nicolas Cage.
Und das heißt nicht zwangsläufig Method Acting. Also muss nicht sein, wie der da heutzutage arbeitet, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, laut IMDb war die Geschichte, die du gerade erzählt hast, so ein bisschen das Ende eigentlich schon seiner Method-Rangehensweise.
Also rein eher vom Typ und vom Spielerischen, von dem, wie er ist, ist er in meinen Augen, ist es für mich unglaubwürdig, dass er sich da hinsetzt und total diszipliniert jetzt ein Drehbuch liest und da seine Lines auswendig lernt. Er ist für mich, glaube ich, also er ist schon jemand, der aus dem Bauch rausspielt, finde ich. So rein vom Empfinden.
Okay, das heißt noch nicht, dass er ein Method Actor ist oder keiner ist, aber also das ist ja eine Technik, die erstmal
nicht. Wo hast du denn gehört, dass er von diesem Method Acting weg ist?
Na, bei dem IMDb-Eintrag, wo es auch um den Cotton Club ging und mit der Nummer mit dem Auto.
Okay.
Aber du, sei es drum, also wie gesagt, Method ist, ich glaube kaum, dass es Schauspieler gibt, die nur mit Method arbeiten.
Mhm. Es variiert sich ja von Film zu Film, ja. Also es spielt sich auch eine Rolle, wie anspruchsvoll oder wie deep die Rolle ist. Also bei einer Comedy oder so musst du zum Beispiel nicht groß Method acten, oder sehe ich das anders? Also es ist ja ein bisschen auch eine Frage des Stoffs, oder? Wie sehr man da eintaucht in die Rolle.
Ja, aber ich glaube, du verwechselst so ein bisschen, oder du denkst, dass Method Acting einfach so ein Synonym für möglichst tief in eine Rolle eintauchen ist. Dabei ist Method Acting schlichtweg einfach nur eine Technik. Wie du kannst auch mit anderen Techniken arbeiten.
Naja, Method Acting ist halt die Technik, dass du über die Dreharbeiten oder ob eine Kamera läuft oder nicht, halt darüber hinaus in deiner Rolle bleibst.
Nein.
In deinem Charakter.
Nein.
Sondern?
Method Acting beschreibt lediglich, dass du auf Sense Memory zurückgreifst. Heißt, du bedienst dich an einer Erfahrung, die du selber schon mal real erlebt hast.
Dann ist ja jeder Schauspieler Method Actor.
Nein,
weil
wenn du Crack-Abhängigen spielst, heißt das nicht, dass du schon mal Crack konsumiert hast und weißt, wie du auf Crack unterwegs bist.
Aber wenn du Method Actor bist, würdest du dann an dieser Stelle Crack nehmen.
Richtig. So funktioniert Method. Du bedienst dich an Sense Memory, an einer realen Erfahrung.
Wenn du jetzt eine traurige Szene hast und du musst irgendwie Tränen vergießen bei einer Beerdigung und du denkst an eine traurige Szene aus deinem Privatleben, dann bist du in diesem Moment ein Method Acting in diesem Moment?
Du kannst es nicht auf eine einzelne Szene beschränken. Es geht um die Arbeit, wie du diese Szene erarbeitest.
Ja.
Und wenn du jetzt das Begräbnis spielst und Da geht es um den Tod eines Verwandten. Dann bedienst du dich im Idealfall an deiner Erfahrung mit dem Tod des Verwandten.
Okay. Na gut. Wir wollen mal nicht über Method Acting philosophieren.
Dafür können wir zu einem anderen Zeitpunkt
ausführen. Können wir zu einem anderen Zeitpunkt gerne ausführen. Sehr interessant, deine Ausführung hier. Aber zurück zum Maniac Nicolas Cage. Er hat eine Menge Geld ausgegeben für eine Menge Scheiße. Er hat sich unter anderem mit Leonardo DiCaprio um diesen Dinosaurierschädel da irgendwie gebettelt bei dieser Auktion und hat dann irgendwie einen Dinosaurierschädel irgendwie ersteigert.
Oh, Leute.
Ey. Musste den im Nachhinein auch wieder zurückgeben, weil irgendwie die Mongolei sagte, ja, der wurde irgendwie illegal ausgeführt aus dem Land und deswegen durfte der da gar nicht versteigert werden und so weiter und so fort.
Hätte er sich mal After the Wedding angeguckt, weißt du?
Hätte er mal gemacht,
hätte ja. Hätte er die Millionen einfach statt für einen Saurierschädel einfach für irgendeinen Waisenhaus in Indien gespendet.
Ja, statt dieses Waisenhaus in Indien hat er sich lieber ein Schloss irgendwie hier in Deutschland gekauft, ja, oder irgendwelche Inseln. Also der Typ hat Geld verprasst ohne Ende.
Na, wobei er ja gesagt hat, dass Immobilien für ihn die sicherste Anlagevariante wäre.
Okay.
Hat aber nur so semi funktioniert. Ne?
Hat semi funktioniert in seinem Fall. Aber er hat auch eine Menge Geld, was er ausgeben durfte. Denn laut Forbes Magazine war er ja in den Top 10 der besten, bestverdiensten Schauspieler. 2007, 2008 hat er Gagen zwischen 30 und 40 Millionen Dollar pro Film kassiert. Also ja, da kommt schon einiges zusammen. 3 Jahre später sah es schon wieder nicht mehr so rosig aus. Da stand das Finanzamt vor der Tür und dann ging es bergab mit den Finanzen und da hat er eine Menge Schulden angehäuft.
Tja.
So kann es gehen.
Aber ich meine, wenn du, wie viel, 101 Acting Credit hat er auf IMDb?
Ja, ich habe mal geguckt. Also Regie hat er ein einziges Mal geführt bei einem Film, der heißt Sonny 2002. Produziert hat er 15 Credits. Darunter waren natürlich einige von seinen Filmen. Und als Darsteller hat er 102 Credits.
102. Mhm. Ja, da muss schon ein bisschen Geld hängen bleiben, sonst hätte er definitiv eine Menge falsch gemacht.
Ja, jetzt hat er natürlich aufgrund der Steuerschulden, muss er natürlich auch arbeiten wie ein Berserker, um das Ganze irgendwie abzuzahlen. Und hat in den letzten Jahren gerade so ziemlich jede Rolle angenommen, die sich da irgendwie anbietet. Also er ist nicht mehr so mega positiv als Kassenmagnet im Gedächtnis der Kinobesucher oder Filmfans, kann man schon so sagen.
Ich habe da auch mal nachgeguckt, was so die erfolgreichsten Filme angeht. Also witzigerweise ist, okay, oder rate mal, was glaubst du, was sein finanziell erfolgreichster Film war?
Ach, jetzt bist du schon mit der Filmografie.
Nee, weil wir es ja jetzt gerade von seinem Verdienst oder von den Filmen, die er produziert hat.
Sein finanziell erfolgreichster Film? Er hat ja teilweise auch so Statistenrollen. Ich würde jetzt sagen, finanziell erfolgreich war sicher Kick-Ass.
Nee, der ist sogar nicht relativ weit unten,
okay,
was das angeht. Nee, witzigerweise, gut, das kann man jetzt so oder so sehen, weil er da nur die Stimme geliehen hat, aber The Croods, dieser Animationsfilm,
ach, krass, ist
irgendwo halt wahrscheinlich auch ein Kinderfilm, ne?
Ja, okay.
Der ist mit 587 Millionen weltweit tatsächlich sein erfolgreichster Film.
Ist das so?
Und dann kommt hier schon diese National Treasure-Reihe. Dieses Book of Secrets.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Nee, also diese National Treasure-Sache, das war somit das Erfolgreichste, was der gemacht hat.
Ja, die waren ziemlicher Hit, obwohl die ein billiger Indiana Jones-Nachklapp waren.
Und The Rock war auch ziemlich erfolgreich.
Ja, The Rock ist ja der heutige Box-Office-Star vom Forbes Magazine, was die bestbezahltesten Schauspieler angeht. Also, der hat allen mittlerweile irgendwie den Rang abgelaufen. Ach so, du meintest.
Alter, bei welchem Thema sind wir denn gerade?
Ich dachte gerade, du machst gerade einen Übergang zu The Rock. Ach so, du meinst den Film The Rock.
Ja, natürlich. Weil wir haben es von Nicolas Cage, Alter. Was interessiert mich denn jetzt Dwayne Johnson?
Mich interessiert immer Dwayne Johnson.
Wayne
interessiert's. Ja, du hast mir die Vorlage auch noch gegeben.
Alter, was? Okay, egal. Zurück.
Du bist einfach auf die Vorlage reingefallen, dass ich Wayne Johnson gesagt habe.
Dwayne,
ich weiß, dass er Dwayne sagt, aber wenn ich sage Dwayne Johnson, dann kann ich nicht bringen, Wayne interessiert. Dann könnte ich höchstens sagen, so. Dwayne interessiert.
Dwayne interessiert, das klingt natürlich lange nicht so gut.
Ja. So sieht's aus, mein Freund. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Schauspieler, nämlich zu Adam Sandberg.
Warum?
Den kennen wir nämlich alle von Brooklyn Nine-Nine. Und Adam Sandberg hat in einem Saturday Night Live Sketch.
Wie heißt der?
Adam Sandberg.
Der heißt Andy Sandberg.
Ach, stimmt. Adam Sandberg ist ja ein ganz anderer.
Ja,
der ist nämlich komplett durch den Wind.
Wir machen das mit den Namen, üben wir nochmal.
Jedenfalls, Adam Sandberg hat in der Saturday Night Live Show.
Ja, jetzt Andy oder Andy?
Adam Sandberg ist ein Schauspieler. Okay. Wir reden nicht von Andy Sandberg. Das ist der von Brooklyn Nine-Nine, sondern wir reden von Adam Sandberg.
Ja. Okay, und wie heißt der?
Der heißt Adam Sandberg.
Sandberg.
Ja.
Okay, weil Andy heißt Sandberg. Alter, Lonely Alter. Island und so. Dick in a Box, Bitch.
Okay, ja, das sind ja deine Lieblingsschauspieler, kenne ich mich nicht so aus.
Hallo?
Aber wir wissen, wer gemeint ist.
Nee, ich nicht.
Ist ja auch egal. Google okay. ihn. Google ja. Adam Sandberg, der hat in einem Saturday Night Live-Serie, die heißt nämlich Inside Cage, hat er Nicolas Cage regelmäßig porträtiert, wo er unter anderem gesagt hat, Drehbücher lese ich nie, darum habe ich diesen überraschten Gesichtsausdruck. Ich erfahre erst in der Szene, was passiert.
Okay.
Das war halt so ein ziemlich erfolgreiches, also ziemlich legendäres, legendäre Szene irgendwie aus dieser Saturday Night Live-Serie. Und Nicolas Cage selbst sagt im Interview zum Beispiel, die schrägsten Rollen sind die spannendsten, weil Leute gehen zum Beispiel auch nicht in den Zoo, um die Zebras zu sehen, sondern die gehen in den Zoo, um sich die Affen anzugucken. Das war zum Beispiel ein typisches Nicolas Cage-Zitat. Das heißt, er hat selber so ein bisschen gerechtfertigt, warum er diesen Maniac spielt vor der Kamera, weil er der Meinung ist, dass es einfach viel interessanter ist und dass es ihn viel mehr fördert.
Ja, wobei, also ich habe da auch ein bisschen was von seinen Zitaten gelesen und zum Teil erschreckend, was der da raushaut, aber also mit
gerade in den aktuellen.
Mit einer Sache muss ich ihm schon recht geben und das war ja schon auch seine Herangehensweise von Anfang an, dieses, man muss sich ein Mysterium irgendwie beibehalten als Schauspieler, dass sich der Zuschauer dann irgendwie immer noch fragt, was steckt da dahinter, wenn er nicht so hundertprozentig weiß, was du da machst.
Ist richtig.
Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber dass er halt sagt, ich finde es auch super, schlechte Kritiken zu bekommen, weil dann habe ich ja auch was beim Zuschauer ausgelöst. Ist mir immer noch lieber, als gar nichts auszulösen.
Irgendeine Art von Gefühl, ja.
Weiß ich nicht.
Naja, so ein bisschen nach dem Motto, schlechte Presse, lieber schlechte Presse als gar keine Presse.
Ja, aber er spielt es ja auch darauf runter, dass wenn dann die Leute sein Schauspiel nicht gut finden, dass die dann einfach nicht verstanden haben, was er da macht.
Ach so, naja gut, das passt zu ihm. Also und, er ist halt ein,
also das finde ich dann schon sehr gewagt.
Er ist ja auf jeden Fall ein Maniac. Also es gibt doch noch eine aktuelle Story, wo er irgendwie am Todestag von Prince, wo er irgendwie in eine Bar ging und dann irgendwie Purple Rain brüllte, also nicht gesungen hat, sondern er brüllte, hat Purple Rain irgendwie in dieser Bar rum und davon gab es auch Aufnahmen irgendwie im Netz und sieht halt nicht so aus, als wenn er da irgendwie großes Ganze genossen hatte und dann hat er sich irgendwie zu dem Video geäußert und das Einzige, was er machen konnte, ist halt kompletten Wutausbruch kriegen und sagen, wer hat das getan, wer hat das Tape verbreitet, wer hat es verkauft, also so in seiner typischen Nicolas Cage Manier und ist dann hat er so einen Tobsuchtsanfall gekriegt, als er irgendwie bei einem Interview damit konfrontiert worden ist. Auch die Lisa Marie Presley-Nummer, ja? Er ist ja riesen Elvis-Fan.
Eben.
Dass er so trophäenmäßig irgendwie 4 Monate mit ihr verheiratet war und dann irgendwie die Scheidung eingereicht hat. Also das passt so gut zu ihm.
Habe ich auch gedacht, so, sie hat er wahrscheinlich wirklich nur geheiratet, weil er so ein großer Fan ist.
Absolut. Also es ist so.
Und aber diese Nummer mit peinlichen Auftritten irgendwo, da gibt es ja auch zahlreiche. Und der ist ja irgendwann auch nach Dreharbeiten, sollte er dann noch irgendwo auf dem Kindergeburtstag auftauchen.
Okay.
Wo er sich dann auch völlig daneben benommen hat. Und das dann hinten raus, tada!
Da ist er.
Und hinterher hat er das dann darauf geschoben, dass er irgendwie halt noch im Charakter war und viel zu lange gebraucht hat, um da irgendwie rauszukommen und sich deswegen eben so fragwürdig verhalten hat und irgendwelche Kinder angeschrien hat auf einem Geburtstag.
Alter, das passt so gut.
Also, ja, Genie und Wahnsinn. Ich meine,
liegen dicht beieinander.
Er gehört ja auch zu den Leuten, die Klaus Kinski verteidigen, als es darum ging, Schwierigkeiten mit Regisseuren bei Dreharbeiten und so weiter, kann er voll nachvollziehen, weil er halt sagt, ja, manche Regisseure sind einfach mörderrespektlos und kümmern sich um Sachen, die sie nichts angehen und deswegen kann er es schon auch nachvollziehen, dass man dann so Kinski-mäßig ausrastet und er sagt, er findet es auch total ätzend, dass immer nur die Seite von Werner Herzog gehört wird und aber die von Kinski irgendwie niemanden interessiert hat.
Das passt auch sehr gut, dass er sich auf die Seite von Kinski geschlägt in diesem Szenario.
Oder?
Also.
Hast du gelesen, dass der Original für The Wrestler auf der Liste stand?
Ja, das weiß ich.
Ja, das finde ich, also das wäre mal ein anderer Film geworden.
Was ich ja noch krasser finde, ist, ich meine, das hast du mir auch geschickt mit den Plakaten, war es ja nochmal, weil du hast so einen Link mir mal rübergeschickt mit Filmen, die niemals entstanden sind, aber hätten entstehen sollen und Tim Burton wollte ihn als Superman haben.
Der hatte schon Screentests gemacht, das Kostüm gab es schon und alles.
Ja. Das war tatsächlich schon in einer fortgeschrittenen Phase, die Planung.
Aber stell dir das mal vor.
Wahnsinn.
Ja, also Tim Burton und Nick Cage macht den Superman. Ich weiß es nicht.
Kannst du dir nicht vorstellen.
Der hat sich ja ursprünglich, hat er ja mit dem Gedanken gespielt, dass er anstatt Cage oder bevor Cage im Spiel war, wollte er sich Blue nennen.
Blue?
Yes.
Das ist sehr interessant. Also Nicholas Blue oder einfach nur Blue?
Nee, Nicholas Blue.
Nicholas Blue. Mhm. Naja gut, da hätte man sich wahrscheinlich auch irgendwie dran gewöhnt. So viele komische Namen, wie es da draußen gibt.
Ja, klar. In Hollywood.
Naja, also ein richtiger Maniac, privat sowie irgendwie von Filmen. Aber ist ja auch irgendwann zu Ende, weil er hat ja schon angekündigt, dass er sich so in 3-4 Jahren irgendwie zurückziehen wird.
Ja.
Und ähnlich wie bei Sean Penn und Cameron Diaz und noch so ähnlichen Konsorten haben sie gesagt, die wollen ihre Skills mehr auf hinter die Kamera verlegen und wollen gar nicht mehr so oft irgendwie vor der Kamera auftreten. Und auch Nicolas Cage hat das schon gesagt, dass er in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie seine Rente vorbereitet.
Finde ich in seinem Fall ja schon witzig, ne? Weil da auch
also ein Vieldreher ist, so.
Erstens das und zweitens, weil er eigentlich ja nicht wirklich, hast du ja gerade schon gesagt, er hat einmal Regie geführt, ein bisschen was produziert und mal sehen, was da jetzt kommt. Aber auch da gibt es schon wieder Fangruppen, die das total zelebrieren, dass er jetzt endlich aufhört und andere, die eben protestieren, als wird da jetzt jemand abdanken, den dann jeder vermisst.
Ja, also er ist in den Köpfen des Internets auf jeden Fall präsent. Er ist der Inhalt unzähliger Memes.
Ja.
Und unzähliger Scherze. Also es gibt wahnsinnig viel, wenn man Nicolas Cage irgendwie bei Google eingibt und da irgendwie guckt, was da rausgespuckt wird.
Eben, also allein die ganzen Trivia-Fakten, die es da gibt über Nicolas Cage, sind zum Teil wirklich so absurd.
Da ranken sich Legenden rum.
Der hat immer noch oder schon immer ein Grab reserviert, ne?
Okay.
In New Orleans hat der ein Grab reserviert.
Reserviert?
Für sich.
Okay.
Schon mal, ne?
Schon mal safe.
Schon mal safe, hier, da komme ich hin.
Okay.
Ich meine, what the fuck?
Nicht schlecht. Naja, Planung ist alles.
Ja, genau. Der wurde auch in New Orleans schon mal verhaftet, weil er sich eben hier bei, wie hieß sie, Kim Ellis?
Ja, die
Frau.
Die Kellnerin.
Mh. Ja, da gab es wohl irgendwie, ist er gewalttätig geworden ihr gegenüber und irgendwie...
Ach, die Story, da hat er so auf so einem Auto hat er rumgehämmert und ist da so ein bisschen ausgerastet. Ja, genau,
ausgerastet so und haben sie ihn verhaftet. Dann gab es eine Kaution von $11,000.
Bevor sie ihn verhaftet haben, gab es übrigens mehrere Warnungen, wo sie gesagt haben, Sir, nehmen Sie Ihre Frau, fahren Sie nach Hause. Und er so, ja, verhaftet mich doch. Und dann so, Sir, bitte beruhigen Sie sich, gehen Sie nach Hause. Verhaftet mich doch, wenn ihr wollt. Und nachdem er so dreimal gesagt hat, verhaftet mich, haben sie gesagt, okay, alles klar, wir verhaften dich.
Let's go. Wenn du unbedingt willst, ey, dann bitte.
So typisch.
Ah. Nee, aber das Geile ist, wer dann seine Kaution bezahlt hat.
Oh, das weiß ich nicht.
Dwayne Dog Chapman. Besser bekannt als Dog the Bounty Hunter.
Dog the Bounty Hunter. Die sind dicker, oder was?
Offenbar, Alter.
Alter, was ist denn da los? Ey? Ja. Ich möchte nicht wissen, mit wem er noch alles befreundet ist. Alter.
Ohne Witz, hey. Also in welcher Problemgruppe die sich kennengelernt haben, das wäre auch mal interessant zu wissen.
Das ist wirklich hart, Alter.
Ja.
Dass der Bounty Hunter ihn aus dem Knast rausboxt, ist alleine schon ein Film wert, oder? Da hätte man schon irgendwie einen Film draus drehen können. Oh, wie haben wir es das denn?
Ja, und ich meine, der Herr hat immerhin auch Johnny Depp seinen ersten Job verschafft. Ne? Das haben ja auch die meisten nicht auf dem Zettel. Johnny Depp wollte ja eigentlich Musiker werden, kam aus Florida mit seiner Gitarre an und hing dann mit Herrn Cage ab, der dann irgendwann gesagt hat, so hey, ich habe da Connections, hast du nicht Bock, du musst unbedingt Schauspieler werden. Und hat ihm dann einen seiner ersten Jobs verschafft. Ich weiß gar nicht mehr, war das dann Platoon?
Nee, ich glaube, der erste Auftritt von Johnny Depp war Nightmare, in dem allerersten Nightmare-Teil.
Ja, ja, klar.
Das war, glaube ich, sein Debüt.
Klar, und aber jetzt, ich weiß nicht, ob das der Job ist, den er ihm verschafft
oder hat. Oder irgendwas Größeres, also weil das war eher eine kleine Rolle.
Ja, wobei, bei Platoon läuft er auch noch einmal mit dem Handtuch durch den Hintergrund, also so viel mehr ist das auch nicht.
Na, das ist jetzt die Frage, was zuerst kam, Platoon oder Nightmare?
Ja.
Können wir mal recherchieren, aber das ist krass, das wusste ich auch nicht.
Naja, jedenfalls, da hat sich die Connection mit dem Onkel schon bezahlt gemacht.
Ja. Also Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander bei Nicolas Cage. Ich fand es auch überwitzig, als ich natürlich über die Goldene Himbeere recherchiert habe und geguckt habe, wofür er da nominiert war.
Hat er ein paar Nominierungen wahrscheinlich.
Da gab es ja vor allem zwei meiner Favorites waren schlechtestes Leinwandpaar 2007 für Nicolas Cage und sein Bärenanzug. Weil er in Wickerman nämlich diesen Bärenanzug irgendwie anhatte. Und da wurde er als schlechtestes Leinwandpaar praktisch. Nicolas Cage und sein Bärenanzug nominiert. Oh. Und was auch richtig geil ist, 2012, Nominierung schlechtestes Leinwandpaar für Nicolas Cage und jeder, der mit ihm in einem seiner Filme von 2011 zu sehen war. Das war tatsächlich der Titel der Nominierung, Alter.
Geil. Jeder.
Mega Hammer, Alter. Nicolas Cage und jeder, der mit ihm in einem seiner Filme von 2011 zu sehen war. Das ist auf jeden Fall ein langer Titel für, den Pokal.
Ja.
Hammerhart, aber witzig.
Hat er ihn denn auch ein paar Mal bekommen?
Er hat ihn für Wicker Man bekommen.
Okay.
Also da hat er auf jeden Fall die Goldene Himbeere bekommen. Ansonsten war er einige Male nominiert, auch für Ghost Rider.
Mm.
Und so
den hat er mir auch ganz schön kaputt gemacht, ey.
Der war schlecht, ja. Der gehörte tatsächlich zu den schlechten Comic-Verfilmungen.
Also der hat für mich echt nur durch die Effekte, die ja für die damalige Zeit schon auch irgendwie krass waren, so ein bisschen überlebt. Aber also er und seine Performance in der Rolle, oh nee.
Ja, was hältst du denn davon, wenn wir so ein bisschen in seine Filmografie reingehen und chronologisch abarbeiten und dann mal gucken, wo wir landen?
Ab dafür.
Lee ist begeistert. Ich bin sehr gespannt, wie viele Filme du letztendlich von ihm gesehen hast und ich sag dir mal, was meine Favorites sind. Ich
kann dir jetzt schon sagen, dass das ein Großteil davon, dass ich den nicht gesehen habe.
Also Fast Times at Richmond High war sein Langfilmdebüt. Davor hat er nur in einem Fernsehmovie mitgespielt, Best of Times. Mhm. Das waren die beiden einzigen Credits, die er irgendwie als Nicholas Coppola irgendwie gemacht hat.
Wir gehen jetzt echt 102 Credits durch.
Nee, oder? Wir müssen nicht alle 102 durchgehen. Ich werde dir ein paar überspringen, aber Rumblefish ist sicher ein Begriff von Coppola, wo auch viele Jungstars mitgespielt haben, Matt Dillon und Konsorten, der ist definitiv erwähnenswert.
Habe ich nicht gesehen.
1984 Cotton Club, habe ich nicht gesehen, war ein ziemlicher Hit.
Den kenne ich.
Und dann kommt ein sehr guter Film von ihm, nämlich Birdie, 1984.
Was war Birdie noch?
Da spielt er einen Vietnam-Veteran, der ein bisschen geschädigt ist und in einer Nervenheilanstalt landet.
Okay.
Und wenn du mich fragst, nach dem besten Endszenen in der kompletten Filmgeschichte, dann würde ich in meiner Top 10 hundertprozentig auch Birdie nennen. Weil Birdie hat eine der besten Schlussszenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Und ich habe so gefeiert.
Okay.
Und es war das erste Mal, dass er mir schauspielerisch so krass aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, Alter, der Junge ist richtig, richtig gut. Und der spielt das richtig gut.
Okay.
Also das war so ein Ding, wo er mir zum ersten Mal aufgefallen ist.
1984?
Ja, ich habe den Film nicht 1984 gesehen. Also ich habe Birdie wesentlich später gesehen.
Ja.
Aber da hatte ich Nicolas Cage noch nicht so auf dem Schirm. Aber als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, krass.
Okay.
Mega gut. Und der hat mir super gefallen. Den habe ich sehr früh in meine Sammlung aufgenommen.
Peggy Sue got married.
Auch ein Hit gewesen damals.
War ein Hit. War mit Helen Hunt, ne?
Nee, das war Kathleen Turner.
Sicher? Oder Kathleen Turner?
War es Helen Hunt?
Geh mal drauf. Also ich bin der Meinung...
It is Kathleen Turner, ladies and gentlemen.
Okay, gehen wir weiter runter. Was?
Director Francis Ford Coppola.
Naja, surprise, surprise.
Joan Allen hat mitgespielt. Hier war John Kerry noch als ganz kleiner Bursche noch zu sehen. Das war eine seiner ersten.
Ja.
Eine seiner ersten Rollen.
Und er spielt den Vater von Peggy Sue, ne? Oder wie war das?
Nicolas Cage spielt den Vater von Peggy Sue?
Nein, von Peggy Sue, aber... Warte mal, Nicolas Cage, was war denn seine Rolle in Peggy Sue?
Der spielt so einen
Original in den 80ern gesehen.
Ja, der spielt wirklich so einen Highschool-Rebellen mit blond gefärbten Haaren, der irgendwie mit Peggy Sue anbandelt. Der ist so ein bisschen ihr Boyfriend. Also so der Bad Boy in dem Film.
Okay.
Und Peggy Sue will halt heiraten und er will sie halt davon überzeugen, dass er ihr Boy ist.
Ja, okay. Definitiv zu lange her.
Ja. Kurz danach kam Moonstruck, das war seine erste Oscar-Nominierung. Mhm. 1987 mit Cher. Guter Film. Habe ich auch erst vor 3-4 Jahren zum ersten Mal gesehen.
Dafür war der Oscar nominiert?
Für Moonstruck hat er seine erste Oscar-Nominierung gehabt.
Ich dachte, der wäre nur zweimal Oscar-nominiert.
Na, für was denn? Für
Leaving Las Vegas und Adaptation.
Nee, er war tatsächlich auch für Moonstruck Oscar-nominiert.
Okay.
Ja gut, die anderen Filme. Hier, ein ganz wichtiger Film, Wild at Heart, 1990, ja, David Lynch. Mhm. Großartig.
Da ist er. Als der Jazzmusiker unter den Schauspielern.
Der Jazzmusiker unter den Schauspielern. Da hat er zum ersten Mal den Maniac gespielt. Also so richtig krass. So die anderen Filme waren ja so ein bisschen rebellisch und.
Ich glaube, das war schon auch der Durchbruch.
Das war der Durchbruch.
Was Hollywood angeht, ne? So, dass er da mal anders wahrgenommen wurde.
Ja, aber da hat er auch seine Rollenklischees so ein bisschen gefestigt mit Wild at Heart, weil die Rollen ähnelten sich ja ein bisschen so, die danach kamen. Ja, dann kamen so ein paar harmlose Kamödien. Honeymoon in Vegas habe ich gesehen. Dann dieser. Das war auch ein super Film, Red Rock West mit Dennis Hopper. Mega guter Film mit ihm, falls du den nicht kennst. Und 1995, nachdem er so ein paar Filme gedreht hat, kam für mich seine beste Ära. Hier hat er nämlich tatsächlich 10 Hammerfilme hintereinander gedreht, die ich halt gut finde. Angefangen mit Leaving Las Vegas 1995.
Klar, zweifelsohne ein super Film, eine super Performance und zu Recht auch ein Oscar, wie ich finde.
Da kann selbst du nichts gegen sagen, oder?
Nee, sag ich ja.
Ja, das sage ich. Sehr gut, Lee. Unterschreibe ich.
Schön.
Und neben diesem Oscar-Film hat er nämlich auch ein paar legendäre Actionfilme gedreht. Und die kamen alle drei hintereinander. Guck dir das an. Erst kam The Rock.
Großartig.
Dann kam Con Air.
Auch großartig.
Dann kam Face Off.
Perfekt.
Also drei richtig geile Actionfilme. Caster Troy und Face Off. Legendär. John Travolta und Nicolas Cage liefern sich ein Duell und tauschen die Gesichter.
Da hat er ja auch, nicht. Nach Face Off hat er ja auch ganz bescheiden gesagt, not to toot my own horn. But I think we created a masterpiece.
Zu Recht. Da sind wir wieder bei den fliegenden Tauben.
Siehst du? John Woo.
Ja. Aber Ich meine ganz ehrlich, allein auch diese Szenen, wo John Travolta und Nicolas Cage dann in die Person des anderen schlüpfen und dann die Wesenszüge und der Stil, wie die laufen und wie die sich bewegen, des anderen darstellen, ist schon nicht ohne.
Da siehst du Method.
Nee, aber auch, ich meine, auch wenn der Film harmlos ist und wenn er so ein bisschen belächelt wird, trotzdem nee, ist es schauspielerisch auf jeden Fall fett. Also
ich mochte den insgesamt. Ich fand sogar die Handlung irgendwie geil.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, City of Angels.
Ich bin Fan.
Oh mein Gott, wirklich?
Ich bin großer Fan von City of Angels. Ich mochte den sehr. Ist echt eine schöne Liebesstory. Aber ich habe nie das Original gesehen.
So cheesy. Ich auch nicht.
Okay, du kennst das Original auch nicht, weil da würde man, da könntest du jetzt trumpfen, indem du sagst, ja, war der Himmel über Berlin und so.
Ja, nee, hab ich nie gesehen.
Ich kenn's auch nicht, aber ich mochte City of Angels sehr. Wie gesagt, das ist für mich eine Zehner-Serie, die ich halt gut finde. Snake Eyes, der
hab ich nie gesehen.
Auch ein guter Film, ist in Originalzeit gedreht worden. Das heißt, der Film geht irgendwie 90 Minuten und er muss halt in diesen 90 Minuten, naja, ich will jetzt nicht zu viel über den Film verraten, aber der Film ist halt in Echtzeit gedreht und er muss in diesen 90 Minuten praktisch etwas machen.
Okay.
Das ist auch ganz interessant.
8mm fand ich super.
Sehr guter Film.
Ziemlich hart, ne? Aber trotzdem sehr sehenswert.
Und danach noch besser, Bringing Out the Dead. Absoluter Geheimtipp mit Nicolas Cage.
Okay.
Da, wo die den Rettungssanitäter spielen.
Ja.
Und so ein bisschen auch, da sind wir wieder bei so ein bisschen. Mhm. Dann hat er so Visionen, weil er halt irgendwie so viel Elend sieht und fängt dann an, irgendwie mit den Toten zu reden. Also Bringing Out the Dead ist ein großartiger Film. Jeder, der den nicht kennt, sollte sich diesen Film definitiv angucken.
Ist für mich tatsächlich auch einer seiner besseren Filme.
Absolut. Also mein Favorite, Top 5 Nicolas Cage Filme, Bringing Out the Dead auf jeden Fall dabei. Gone in 60 Seconds, solider Actionfilm.
Ja, ist halt für so Fast and Furious Fans auf jeden Fall Pflichtprogramm.
Na, vor allen Dingen kam der vor der Serie.
Ja, natürlich.
Also ist so ein bisschen... Ah, schon wieder, Alter.
Ja, aber das ist ja trotzdem für die Leute, für Fans dieses Genres. Also der hat das ja so ein bisschen vorgemacht, finde ich.
Finde ich auch. Das heißt, Nicolas Cage hat Popgeschichte geschrieben.
Er ist der Pionier unter den Fast and Furious Filmen.
Er ist der Pionier unter den Autofilmen.
Ja. Nein, also klar. Ich meine, es ist ein schöner Mustang in dem Film zu sehen, aber ansonsten Angelina Jolie zu dem Zeitpunkt auch auf jeden Fall noch extrem sehenswert.
Mit blonden Haaren.
Aber und Handlung und
den ich auch sehr mag, als sein kleiner Bruder,
Held, weiß ich nicht.
Giovanni Ribisi, den mag ich auch.
Ja, gut.
Den sehe ich auch sehr gerne.
Ja, aber der Film an sich, weiß ich nicht.
Ja, der Film ist harmlos, aber ist schon okay, kann man sich angucken. Also es war noch nicht seine Gurkenserie, sondern...
Nee, das geht noch schlimmer, ja.
Es geht noch schlimmer. The Family Man fand ich auch sehr gut. Das ist
wirklich? Fandst du
ja, der gut? War okay. War halt so ein...
Jetzt bist du schon bei okay, ja gut.
Na, das war halt so ein Weihnachtsfilm.
Na dann.
Und da war die Serie dann zu Ende, weil dieses hier Captain Corellis Mandoline... Also dieser Kriegsfilm Penelope Cruz, der ist halt so ein bisschen...
Ja. Adaptation, finde ich, ist auf jeden Fall wieder erwähnenswert.
Oh ja, davor auch Windtalkers, auch gut. Ich mochte den, der Kriegsfilm.
Ah, okay.
Wo er auch wo er im Krieg dann quasi mit den Indianern so ein Twist kommt. Also wo er praktisch Indianer an seiner Seite hat, die irgendwie für ihn kämpfen und dann auch das so ein bisschen beleuchtet wird. Also Windtalkers fand ich gut. Und dann kommt Adaptation.
Ja.
Also... Auch da kannst du nichts gegen seine schauspielerische Leistung in dem Film sagen.
Nee, sag ich ja. Das ist auch für mich zu Recht wieder eine Oscar-Nominierung.
Vor allem hat er eine Doppelrolle in dem Film. Also spielt er einerseits diesen Partyhengst und auf der anderen Seite diesen bierbäuchigen, Haare verlierenden.
Glaube ich auch erst der Dritte, der für eine Doppelrolle eine Oscar-Nominierung kriegt, ne?
Ach, ist das so?
Mhm. Peter Sellers hat eine bekommen.
Und wer noch? Ich weiß, dass du mich das gefragt hättest.
Natürlich. Ich bin auch eigentlich blöd, dass ich es erwähnt habe jetzt, weil mir der Dritte natürlich nicht einfällt.
Haha.
Ja. Mach mal weiter. Lord of War fand ich enorm
fett. Du springst immer zu weit. Guck mal, wir haben hier den ersten National Treasure-Film.
Ja, den braucht doch kein Mensch, Alter.
National Treasure ist scheiße, oder?
Ja,
also... Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, das sind diese drei Teile von wegen hier. Wie ist der Tempelritter?
Grabritter oder so?
Nee, hier Fluch der Tempelritter und irgendwie die Rückkehr der Tempelritter. Also diese Indiana-Jones-Verschnitt.
Ich wollte gerade sagen, Tempelritter war doch Indiana Jones, Alter. Die hießen doch irgendwie anders.
Nein, auf der Deutsch Film nicht? Von ihm hieß irgendwie der Fluch der Tempelritter.
Ja?
Google
waren das Tempelritter? Okay.
Ja, ja. Und diese drei Filme, da war ich nie ein großer Fan von. Also
nee, ich
mochte nicht. Aber dann kam
waren ja schon noch, die waren als Kinderfilme konzipiert, oder nicht?
Na, dann passt ja, dass mir die nicht gefallen haben. Also die sind so ein bisschen, die sind im Fahrtwasser von die Mumie halt... geschwommen, wobei ich die Mumie-Trilogie wesentlich unterhaltsamer fand als die jetzt. Also Nicolas Cage da als Archäologe, der da irgendwie...
Ich habe den ersten mal halb gesehen und das hat mir vollkommen gereicht.
Ich habe ihn ganz gesehen und ich war nicht mehr gewillt, den zweiten und dritten zu sehen. Also da war ich auf jeden Fall kein großer Fan.
Gut. Können wir jetzt über Lord of War sprechen?
Jetzt können wir über Lord of War reden.
So, ich finde Lord of War, weil du vorhin die Schlussszenen erwähnt hast, Lord of War ist für mich mit den besten Einstiegsszenen eines Films oder den besten Intros eines Films auch in den Top 10.
Wow, okay.
Ich finde, das ist sensationell, diese POV einer Kugel, also eines Geschosses, dass die von der Herstellung bis zum Abfeuern erzählt wird als Intro. Wahnsinn.
Fand ich auch
grandios,
stark.
Inspirierend ohne Ende.
Fand ich auch sehr stark.
Hat natürlich nichts mit Nick Cage zu tun in dem Fall.
Ja.
Sondern ist natürlich auf Mist des Regisseurs oder Kameramann oder wem auch immer gewachsen.
Mhm.
Aber fand ich grandios.
Aber auch der Film und Nicolas Cage als kompromissloser beziehungsweise völlig frei von Moral, jemand, der irgendwie Kapital aus Waffen schlägt und Waffenhändler, den Waffenhändler da mimt und so weiter, ist auch ein sehr großartiger Film.
Ja.
Also nicht nur die Öffnungsszene ist gut, sondern auch der ganze Film ist sehr sehenswert.
Wieder einer der Filme, über die er dann gesagt hat, dass er eben nicht nur Mainstream-Kino machen möchte, sondern eben auch Filme, die so ein bisschen polarisieren und ein kleineres Publikum ansprechen, weil sie eben politisch und messagemäßig so ein bisschen deutlicher sind.
Ja, was man auch jetzt schon sagen kann in seiner kompletten Filmografie, dass er sich nie irgendwie auf ein Genre oder auf eine Rolle festgelegt hat. Also,
nö.
Er ist.
Er nimmt irgendwie alles mit, was da so geht.
Er nimmt alles mit, was da geht. Und damals war die Qualität halt noch höher, indem er dann mitgenommen hat, was da geht. Wir haben hier in dieser Reihe noch einen Film vergessen, nämlich Matchstick Man, der auf Deutsch Tricks hieß.
Habe ich nicht gesehen.
Mit Sam Rockwell. Ich habe nämlich Matchstick Man und Lord of War hintereinander gesehen. Also der eine ist von 2003, der andere ist von 2005, also innerhalb von kürzester Zeit. Und diese beiden Filme sind großartig. Also Matchstick Man alias Tricks in Deutsch und Lord of War, das sind die beiden Nicolas Cage Filme nach 2000, die ihr unbedingt gesehen haben müsst.
Okay. Weißt du noch, wer den gemacht hat?
Roy Waller.
Sagt mir nichts.
Sagt dir nichts. Der hat Regie geführt.
Okay.
Ja.
Ich glaube, dass das die Rolle von Nicolas Cage ist.
Ach ja, hast du recht, genau. Hier muss man reingehen. Ich habe das Ganze jetzt als Regisseur gesehen.
So entstehen Gerüchte.
Hast du gut aufgepasst?
Ja.
Was haben wir denn hier?
Freude schenken. Ridley Scott.
Ridley Scott war der Regisseur von Tricks. Krass.
Regie geführt.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Woher kenne ich denn Ridley Scott?
Nee, schon mal gehört. Das ist vielleicht die andere Rolle von Nick Cage.
Vielleicht.
Bei Adaptation und so.
Nach Lord of War kennst du The Weatherman?
Ja.
Der ist auch schön. Da, wo er den Burger in den Kopf kriegt. Also ist ein.
Ja.
Ist halt so ein. Da spielt er den Loser und den Trottel. Mhm. Aber da nimmt er sich zum Beispiel schauspielerisch extrem zurück. Da ist er nicht der Maniac, sondern das ist eher eine ruhige Rolle von ihm.
Ja, okay.
Protest?
Nö.
Kein Protest. Ja gut, World Trade Center und dann
der
kommt...
Der war noch, ey, also bitte.
Ja, World Trade Center...
Ja, jetzt, wir müssen die schlechten schon auch mal kurz erwähnen. Also wir müssen beim besten Willen nicht jeden Film ansprechen, aber...
Machen wir auch nicht, aber der ist noch... Also das ist der letzte in einer Reihe von absolut mieser Gurken, wo ich noch sagen würde, den kann man sich noch angucken. Er ist halt verschüttet, er ist halt einer der ersten Rettungssanitäter vor Ort, wird halt unter den Trümmern vom World Trade Center vergraben und kämpft halt so ein bisschen um sein Überleben.
Ja.
Okay. Ein bisschen kämpft er um sein Überleben.
Mhm.
Ist jetzt... Ich habe schlechtere Filme gesehen.
Super, okay, ja.
Unter anderem nehme ich alle 20, die danach kommen.
Alle, die danach kamen.
Weil wir haben hier immer wieder geile Filme irgendwie genannt und danach kommt eine ganze Serie, wo ich sage, Alter, okay, ja. The Wicker Man.
Jetzt wird's schwierig.
Ghost Rider.
Mhm.
Dann Next. Dann kommt hier der zweite Teil von National Treasure, Book of Secrets heißt der auf Englisch. Das ist dieser Tempelritter, diese Tempelritter-Serie. Bangkok Dangerous. Ich habe die tatsächlich alle gesehen. Ich habe mir jeden von diesen Filmen angeguckt.
Bangkok Dangerous habe ich tatsächlich auch gesehen und habe es bereut. Also den fand ich auch ätzend.
Ziemlich scheiße, oder?
Ja.
Dann kam Knowing, dieser komische Film, wo er irgendwie Zukunft voraussagt und so.
Mhm.
Auch richtig beschissener Film.
Ja.
Und dann kam wiederum ein Film, den ich cool finde, 2009. Also man musste sich 4 Jahre gedulden, aber Bad Lieutenant, das Remake... Also das Original,
Das
Original ist super mit Harvey Keitel, genau. Ohne Frage. Aber das Remake mit Nicolas Cage, dadurch, dass er diesen Maniac spielt und Werner Herzog sogar eine Rolle übernimmt in diesem Film.
Das ist der Film, aus dem das Interview stammt, wo er eben Klaus Kinski in Schutz nimmt.
Ja gut, das macht Sinn, natürlich. Eben,
so. Ja. Ich habe mich da nie rangetraut, weil ich halt den alten echt mag.
Was ich mich wirklich interessiere, ist, wie hier die IMDb-Bewertung ist. Okay, 6,6. Ist jetzt besser, als ich dachte, weil Bad Lieutenant ist auch so ein Ding, was richtig polarisiert hat.
Mhm.
Und wenn die Leute in meinem Umkreis gesehen haben, haben die gesagt, Alter, den fandst du gut, ey? Weil da ist eine Szene mit einem Lego an, wo die irgendwie wo er und dieser Leguan sich so gegenseitig angucken. Und diese Szene geht irgendwie gefühlte 10 Minuten.
Okay.
Und ich habe diese Szene so gefeiert. Ich fand es halt so mega, mega gut, weil er spielt da wirklich so einen durchgeknallten Polizist in New Orleans,
ja,
der aber komplett auf Suff und auf Droge ist und halt so.
Ja, das ist ja das Crack-Ding.
Es,
ja,
gibt halt keinen besseren, der diesen Maniac darstellen kann. Und er hat zum Beispiel auf so einen Typen eingeschossen und der Typ war längst tot. Und er schreit praktisch so, shoot him again, his soul is still dancing. Das werde ich nicht vergessen. His, okay, soul is still dancing, shoot him again. Weil er weiß ich, was da gerade gesehen hat in der Leiche, so, weißt du, der. Und meinte praktisch so, schieß weiter auf ihn ein. Und alle gucken ihn so an, so von wegen, was willst du, der ist tot, so, weißt du.
Okay.
Und dann hat er diesen wirren Blick und sagt, his soul is still dancing, so, weißt du, der. So dieses typische Nicolas Cage-mäßige, so. Deswegen, das sind so diese Szenen.
Ja, das
und diese Leguan-Szene, die hat diese, also die hat den Film definitiv in Erinnerung behalten bei mir.
Ich habe irgendwo, der hat doch auch, hat er nicht einen Leguan tätowiert oder irgend sowas hat er doch auch tätowiert?
Hatte?
Bei irgendein Tier hat er tätowiert.
Das macht so Sinn, ne?
Ja, aber ich glaube, das, was du als das typische Nicolas Cage-Ding bezeichnest, das ist in anderen Kreisen auch eben als Overacting bekannt.
Ja.
Weil das ist halt leider echt bei ihm, das kippt sofort.
Das ist hart an der Grenze, aber er hat tatsächlich auch Rollen gehabt, wo er sich eine Menge, wo er sich halt zurücknimmt, wo er nicht dieses Overacting an den Tag legt.
Ja.
Und, aber es sind halt alles Rollen, die das auch so, wo man das auch machen kann, so, die halt so over the top sind. Diese, ja, dieser durchgeknallte Detektiv, der, nee, ist.
Also ich finde halt, Overacting geht eigentlich nie.
Okay.
Also.
Das ist jetzt die Frage, ob du es als Overacting ansiehst. Das ist wieder so eine Auslegungssache.
Ja, aber leider ist es sehr Nicolas Cage von dem, was er da macht. Ja, ja, eben. Aber das ist, glaube ich, genau auch das Phänomen an ihm, so, warum der so polarisiert, weil eben Leute wie ich, die schämen sich dann fremd, wenn der so drüber ist.
Ach, okay.
Und für dich ist es dann halt seine Handschrift. Und gehörst dann zu denen, die ihn wirklich verstehen.
Ich genieße es in diesem Moment. Lord of War ist ein gutes Beispiel. Da ist keine Spur von Overacting zu sehen, oder?
Nee, aber da hält er da ja auch generell echt den Ball flach.
Genau, weil bei der Rolle ist er ein relativ, relativ überlegter und weiß immer, was er tut und plant 3 Schritte voraus. Insofern, ja, ja, würde es, ja, da nicht dazu passen, dass er diesen Maniac spielt. In einer anderen Rolle passt der Maniac wieder super.
Ja, aber weißt du, zum Beispiel bei Adaptation gibt es auch laute Momente und da ist er nicht drüber.
Okay.
Also wie gesagt, manchmal kippt das dann einfach und dann ist es echt gnadenlos, also für mich echt furchtbar anzuschauen. Aber
ich verstehe, dass da sich die Meinung teilen und dass es da sicher nicht nur Fans gibt, sondern dass der Busch polarisiert, also das ist mir schon klar. Aber ja, ich bin Fan. Ich mag ihn total.
Na dann.
Aber ich bin halt nicht Fan von allen seinen Filmen.
So,
er hat aber so ein paar Nebendarstellerrollen gehabt in großartigen Filmen, wo man aber nicht wirklich, was man nicht als Nicolas Cage-Film ansehen kann.
Eben.
2010 Kick-Ass.
Ja. Oder auch Grindhouse, ne, war er auch in einem kurzen Segment und
genau,
ist jetzt auch nicht unbedingt sein Film.
Nee, deswegen kann man das nicht wirklich zählen, aber man kann schon nicht sagen, dass er hier so eine Serie von nur Kackfilmen gedreht hat, sondern er hat auch teilweise einen guten Film mitgespielt. Das hat sich auch bis heute.
Ich merke gerade, dass ich da sehr viele von nicht kenne. Also.
Ja, hier kam so ein
Ghost Rider, wollte ich mir echt nicht antun.
Also hier Drive Angry mit Amber Heard, Season of a Witch, The Sorcerer's Apprentice, so die Filme, die er zwischen 2010 und 2012 gedreht hat. Trespass, der zweite Ghost Rider, Stolen, hier kam dieser The Crude.
Ja, aber The Crude ist eben hier erfolgreichster Film, 2013.
Also es, ja, aber es war eine ganze Serie von, also ich glaube, wir haben hier seit 2000 irgendwie 20 Filme in seiner Filmografie oder vielleicht sogar noch mehr aufgezählt. Oder beziehungsweise tauchen die auf und es ist kaum einer Erwähnenswerte dabei.
Mhm.
Also ich habe jetzt 3 irgendwie genannt, die ich sehr gut fand und es hat ja, bis zum Jahre 2013 gewartet, dass wir einen richtig guten Film mit Nicolas Cage wiedersehen können.
Joe, mochtest du?
Total.
Okay, habe ich noch nicht gesehen.
Also Joe ist sehr empfehlenswert, da spielt er spielt so ein bisschen in diesem White Trash Milieu.
Ja, ich und weiß tatsächlich, worum es geht.
Du weißt, worum es geht.
Ja, ich will den auch sehen.
Der ist mega, mega gut. Also Joe war wieder so ein Film, wo ich gesagt habe, ey, wenn du sagst, Nicolas Cage dreht nur Scheißfilme, guck dir Joe an.
Okay.
Und den habe ich allen ans Herz gelegt und sehr guter Film. Wollen wir mal kurz hier 6,9 bei IMDb. Das ja, geht auch besser.
Also Metascore von 74 ist ja schon auch ordentlich.
74, ja, ich glaube, der wäre bei mir bei 8 Punkten. Den mochte ich sehr. Dann kommen hier irgendwelche Filme, die ja, Outcast, Die letzten Tempelritter, Left Behind,
ja, das sind
Dying of a Light.
Die und, Reihe weiter.
Und das ist so seine Serie, wo man sagen kann, der hat die so ziemlich jede Rolle angenommen, die sich da irgendwie geboten hat und braucht so ein bisschen Kohle, die er, um dem Finanzamt da abzubezahlen. Und er will einfach arbeiten. Er arbeitet einfach. Und er nimmt alles an, was sich irgendwie anbietet. Er spielt hier USA's Indianapolis, Man of Courage, da spielt er irgendwie so ein U-Boot-Commander, er spielt Geheimagenten, er spielt Polizisten, er spielt alles Mögliche.
Er kann alles.
Er kann alles. Army of One, Vengeance, nicht gesehen.
Zum Teil Filme, von denen habe ich noch nie gehört. Was zur Hölle ist Inconceivable?
Nie gehört, nie
Mom
gesehen.
Mom and Dad.
Das sind alles diese, na gut, Mom and Dad war so ein Zombie, war so eine Zombie, den ich aber auch nicht gesehen habe, so ein Zombie-Film, wo die Kinder praktisch dann zu Zombies werden und ach, die Eltern okay. jagen und die Eltern kämpfen praktisch gegen die.
Oh Gott.
Hat so ein bisschen diesen Trash-Charakter im Trailer. Mhm. Habe ich aber nicht gesehen. Und dann kam 2018 Mandy.
Der wurde ja ziemlich gelobt, ne?
Und nach Mandy,
vielen Stellen.
Nach Mandy war ja in aller Munde. Weil Mandy,
Nicolas Cage.
Ja, Nicolas Cage, weil Mandy war sozusagen sein Comeback. Von Joe wurde nicht geredet, aber Mandy hat dafür gesorgt, dass die Leute, wie gesagt haben, Alter, okay, er ist back. Das ist nämlich ein Horrorfilm, der over the top irgendwie ist und seine Freundin wurde gekillt von einer Sekte. Mhm. Alles ist so ein bisschen im LSD-Style gedreht worden. Also es ist, der ganze Film wirkt irgendwie, als wenn du auf Droge bist.
Okay.
Es wirkt einerseits ein bisschen billig, andererseits ist es so hart brutal und so gut gemacht und so blutig, dass man riesen Spaß hat mit Mandy. Ist ein Tribut an die 80er-Jahre-Videothekenfilme von damals, an die ganzen Horrorreise. Also dein Ding ist es nicht.
Moment mal, warte mal, das heißt, ist so ein klassisches Rache-Ding? Oder,
es ist eigentlich ist es ein klassisches Rache-Ding, aber
warum
halt...
Warum soll das dann nichts für mich sein?
Weil der, weiß nicht, ich glaube, er wäre dir zu trashy.
Okay.
Er hat so ein bisschen diesen Trash-Charakter. Mich würde interessieren, wie du den findest. Also du kannst dir gerne mal angucken.
Also wenn das Teil der Inszenierung ist, weil ich meine, guck mal, Grindhouse ist ja auch so, ne? Geht ja auch stilistisch ganz klar in die Richtung dieser Filme oder ist eine Hommage an diese Filme und funktioniert ja auch nur mit diesem derben Trash.
Ja, kann man schon so sagen.
Deswegen, also ich weiß nicht, hätte trotzdem Bock, mir den anzugucken.
Also ich wäre gespannt auf dein Feedback bei dem Film.
Okay.
Mit Snowden haben wir wieder ein Beispiel von einem anspruchsvollen Film, wo er eine Nebenrolle gespielt hat. Ja. Die auch so ein bisschen belächelt worden ist, weil da auf einmal Nicolas Cage bei Snowden auftaucht. Aber fand ich jetzt auch nicht störend. Mhm. Also auch wieder so ein Ding, wo ich sage, schauspielerisch fand ich jetzt nicht, dass er, auch da nimmt er sich wieder zurück und ist halt fernab von diesem typischen Nicolas Cage-Ding.
Ja.
Und ja, nach Mandy kamen noch so ein paar Filme, die mir nicht sagen. Also Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ja, da spricht er eben diesen Spider-Man Noir, was natürlich auch sehr zu seiner Rolle passt. Aber da habe ich ja auch damals schon ein bisschen was zugesagt. Und es ist witzigerweise natürlich auch wieder hier ein Film, wo er nur die Stimme geliehen hat.
Hast du ihn erkannt?
Der zu seinen erfolgreichsten gehört.
Nein. Also in dem Moment, wo er praktisch gesprochen hat, wusste nicht, okay, das ist Nicolas Cage.
Nee.
Dass da gleich geklingelt hat.
Nee.
Ja, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme, die gerade in Produktion sind. Das heißt, was seine Frequenz angeht, Filme drehen, da ist er immer noch auf einem relativ hohen Level.
Ja, sieht noch nicht nach Aufhören aus.
Schauen wir mal, wie lange das noch weitergeht. Also er hat gesagt, 3 bis 4 Jahre.
Aber die haben ja auch schon wieder sensationelle Titel zum Teil.
The Croods 2.
Naja gut, The Croods 2, das da ist ja dann, macht ja nur Sinn, wenn das so ein erfolgreiches Ding war, aber...
Kennst du den?
Jiu-Jitsu und... Nee, ich habe den nie gesehen.
Okay.
Also ich weiß, dass der existiert, aber ich habe ihn nie gesehen. Aber Grand Isle Jiu-Jitsu Prisoners of the Ghostland. Also ich meine...
Kill Chain klingt doch geil, oder?
Klingt vielversprechend. Wer führt da Regie?
Regie führt...
Geh mal weiter hoch. Da.
Ken Senzel.
Noch nie gehört.
Der hat auch das Buch geschrieben. Aber neben Nicolas Cage, die anderen Schauspieler haben mich noch nie gehört. Enrico Colantoni, Ryan Quanten. Doch, Ryan Quanten, den kenne ich.
Na dann.
Der spielt in Alpha Dog und Konsorten.
Ah, oh, okay.
Ja, dann gucken wir, was uns noch erwartet. Also ich bin Fan von Nicolas Cage und ich mag ihn gerne und sehe ihn auch immer wieder gerne, aber ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, er dreht nur geile Scheiße. Das hatten wir ja gerade irgendwie.
Das wäre auch Quatsch.
Das wäre Quatsch. Was soll das? Vielleicht ist es mein Geschmack und ich sage, es ist mir doch egal.
Ja gut, wenn du die Filme alle fett findest, dann fett für dich.
Vielleicht sage ich, ich mag ihn als USS Indianapolis Man of Courage.
Ja.
5,2.
Dann sage ich einfach das.
Guck mal hier.
My God, you're unattractive.
Weißt du Bescheid?
Ist das ein tolles Plakat oder was?
Oh mein Gott.
Ja?
Alter, das ist so Traumschiff im Feuer, oder nicht?
Guckt euch das USS Indianapolis Filmplakat an. Alias Man of Courage. Das ist,
könnte doch auch Sascha Haen sein.
Na, sage mal.
Ey, also ganz ehrlich, Sascha du erzählst Haen. Mir hier vorhin was von Pilcher im Hinblick auf After the Wedding. Und also wenn du das Bild siehst, das würde dich doch jetzt nicht überraschen, wenn das eine deutsche Produktion ist.
Rosamunde Pilcher dreht doch keine U-Boot-Thriller.
Ja, das war auch in Bezug auf After the Wedding. Aber
ich glaube allein schon vom Plakat, der ist besser als das Boot.
als das Boot.
Ja.
Der Film.
Das Boot. Der hier. USS Indianapolis. Das ist jetzt schon mein Lieblings-U-Boot-Film. Von allen U-Boot-Filmen da draußen auf der Welt. Inklusive das Boot und Jagd auf Roter Oktober.
Genau.
Aber den bewerte ich an einem anderen Tag. Ich werde diese 5,2 bekämpfen, die der da bei IMDb gekriegt hat. Wo sind überhaupt die ganzen Metascores bei seinen Nicolas Cage, bei den Nicolas Cage
Filmen? Da unten in Rot, deswegen.
30?
Mhm.
Lügenpresse.
Bestimmt.
30 Metascore, das ist absolute Lügenpresse.
Ja.
Naja, wir gucken uns nachher mal gemeinsam den Trailer an.
Ja gut, dann würde ich sagen, du reservierst dir schnellstmöglich ein Grab neben Nicolas Cage.
Das ist ein guter Plan.
In wie viel Euro, ist wie viel Euro brauche ich da? Weiß ich gar nicht, was sowas kostet. Ich bin da nicht so unterwegs. Keine Ahnung.
Kannst du mir mal $40,000 leihen?
Es ist bestimmt nicht günstig, sich sowas im Vorfeld reservieren zu lassen. Also
ja, gerade neben Nicolas Cage, jetzt mal ganz ehrlich, das ist, glaube ich, schon von das klingt schon nicht günstig.
Ja, für Leute wie dich, aber also, wer weiß, was da.
Leute wie mich?
Naja.
Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself.
Ja, danke.
Leute wie mich, sagt er.
Naja, weil.
Weil ich Ausländer bin.
Nein, weil du gerade etabliert hast, dass du ein großer Nicolas Cage-Fan bist. Und dann ist es für Leute wie dich natürlich sehr viel wertvoller, neben The One and Only True God zu liegen, als für jemanden wie mich.
So weit geht's dann doch nicht.
Tja, da wäre die Chance gewesen, für die Ewigkeit mit Nicolas Cage vereint.
Ich habe noch ein paar Jahre, um mir das zu überlegen, hoffe ich zumindest.
Also so viel jünger als der bist du doch jetzt auch nicht, oder?
Naja, die Jahre werden verkürzt, indem ich diesen Podcast noch mit dir mache, muss ich zugeben. Also man altert schneller, indem man dich an seiner Seite hat. Das,
ja, das ist vielleicht auch hier wie mit Kinski und Herzog.
Vielleicht Hassliebe.
Ja. Wir sollten uns öfter anschreien.
Nee, das klingt nicht so gut. Meinst über die Mikrofone, nicht? Wenn man hier reinschreit. Es reicht, wenn wir uns einfach dezent beleidigen, so wie
wir
bisher.
Wir brauchen ein paar Kinski-Samples. Ich werde dafür sorgen.
Oh, ein Kinski-Sample, da wäre ich voll dabei. Wäre ich voll am Start.
Also,
das wäre schön. Hast
du so ein Arschloch schon mal gesehen?
Ja.
Ja. Wir machen das komplette Fitzcarraldo-Ding, machen wir hier nach.
Alle, damit kriegen wir bestimmt alle Buttons voll, ja? A bis Z, nur mit Fitzcarraldo. Zitaten.
So geil.
Ohne Probleme.
Ja.
Ich beantrage hiermit ein Nicolas Cage Sample und ein Klaus Kinski Sample.
Werde ich mir notieren.
Vielen Dank, lieber Lee.
Hast du mal ein gutes Zitat von Herrn Cage parat?
Ein gutes Zitat.
Also so aus seinen großartigen Filmen hat er doch bestimmt auch das ein oder andere großartige Zitat. Also jetzt hier, hast du ja schon gesagt.
Das hätte ich jetzt nochmal genannt.
His soul is still dancing.
Shoot him again.
Okay.
His soul is still dancing.
Ich notiere mir das jetzt.
So. Guck dir mal den Trailer von Bad Lieutenant an.
Ist es schon im Trailer oder was?
Ich weiß nicht, ob diese Szene in dem Trailer vorkommt, aber die Leguan-Szene kann man definitiv auch auf YouTube googeln. Die habe ich mir auf YouTube nochmal angeguckt. Die ist so groß.
Auf YouTube googeln.
Die ist einfach richtig groß. Naja, auf YouTube halt suchen. Jetzt zerleg doch nicht alles, was ich hier sage.
Nein, Mensch. Das ist nur so lustig. Ich
bin auch erst seit 4 Jahren in diesem Land.
Das ist so was, wie alte Menschen sagen. So, gibt es noch eins von diesen Internets? Ja, es ist ausverkauft.
Ja. Das sagen ja auch alte Menschen.
Ja, eben.
Deswegen, gibt tatsächlich
Google das mal auf YouTube.
Es gibt eine Szene von einem Sohn, der irgendwie seinem Vater ein Video geschickt hat und sein Vater wollte dieses Video irgendwie speichern und hat es einfach mal an seinem Drucker ausgedruckt. er hat das Video einfach quasi so ausgedruckt. So. Da hat er dann so ein DIN A4-Blatt, wo drauf steht, so YouTube mit diesem Video halt.
Ja, das passt.
So völlig ohne Sinn.
Ja, das machst du dann auch.
So sind wir auch mit dem Internet, ja. Jetzt kokettiert Lee damit ein bisschen, dass er technisch vielleicht einen Tick besser drauf ist als ich. Genauso wie mathematisch. Mag sein, dass das deine Skills sind.
Schön runtergespielt, das Ding. Ein Tick.
Aber dafür hapert es menschlich und charakterlich.
Sowieso.
Da bist du nämlich hier.
Na?
Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn?
Ja, such dir
was
aus.
Was nehmen wir denn?
Such dir was aus.
Hier, nehmen wir den.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard.
Und darauf spiele ich auf alle Podcasts an, die irgendwie bis jetzt von uns überhaupt rausgeboxt worden sind.
Ja, siehst du, das ist was ein Eigentor. Du triffst dich hier jede Woche mit mir, um dir dann immer wieder anzuhören, dass ich offenbar nur idiotische Dinge von mir gebe.
Einfach nur, um mich superior zu fühlen.
Na dann.
Macht psychologisch absolut Sinn. Gut, oder?
Schön, ja, schön. Haben wir das geklärt?
So, lieber Herr Richter.
Ab dafür.
Das war's für heute.
Das war's für
heute. Die Bewegtbild-Banausen sagen Tschüssi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Nicolas Cage. Guckt alle seine Filme bitte nach.
Bitte nicht, ey.
Wir sprechen euch nächste Mal, wenn wir euch darauf abfragen.
Wie hast du so vor, schon so bald wieder über Nicolas Cage zu sprechen?
Na, sofort beim nächsten Mal. Das wird jetzt eine ständige Rubrik.
Apropos, wir vergessen hier komplett was.
Was haben wir denn vergessen?
Wir müssen losziehen.
Ach du Scheiße.
Wir hätten natürlich hier das Dramatischste überhaupt vergessen.
Ey, die Leute spulen teilweise den kompletten 4 Stunden vor, um irgendwie zum Losthema, um zur Losziehung zu kommen, und wir vergessen den Part.
Kompletten 4 Stunden, sind wir schon wieder bei 4 Stunden? Nein, nein, wir sind gerade mal über 2 Stunden.
Was haben wir denn da? 5 Lose sind noch drin?
5 Lose sind noch drin und ich muss 1 ziehen.
Na dann zieh mal.
Oder? Shirus hat das letzte gezogen.
Ja, ich weiß nicht, wer davor dran war, aber zieh mal, komm. Egal. Ladies first.
Die Spannung steigt mal wieder ins Unermessliche. Und?
Stark. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn?
1 von mir.
Schieß los.
So, ich mach zurück erstmal hier drauf.
Das ist seine Jörg Pilawa Spannungskurve. Kurz mal ein Zappel gerückt und Ding vorgelesen, ja? Da eben. Gehst du nochmal ein bisschen in die Schule bei mir.
Ach so, meinst
wie das
du,
funktioniert?
Ich soll das nochmal, also jedes einzelne Wort hier auseinandernehmen, bevor ich dann wirklich das Ding vorlese?
Ich bring dir das bei beim nächsten Mal.
Nein, es ist ziemlich einfach. Ich will von dir wissen, was hältst du für die beste Performance eines Rappers in einem Film?
Oh.
Also, ich spreche von einer Schauspiel-Performance, ne? Nicht jetzt irgendwie, wer hat welches Lied performt, sondern welcher Rapper hat schauspielerisch die beste Performance in einem Film hingelegt?
Verstehe, ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ich darf hier aber tatsächlich nur einen Namen nennen?
Nee, mach eine Liste. Also
ach so, also nach wie vor,
nennenswerte, ja.
Da geht es um nennenswerte. Es geht jetzt nicht um den einen, weil das klingt jetzt so, als wenn du nur von mir einen haben willst.
Nein. Einfach, okay, weiten wir das aus, die besten Performances von Rappern in Filmen.
Also, da fällt mir sofort alle Kujo und Deep Blue Sea ein. Also, müssen wir gar nicht lange drüber diskutieren.
Scheiße, ey, wie hießen die Ice Cube-Filme? Are We There Yet? Oder nee, wie hießen die?
Ja, Are We There Yet?
Oh mein Gott.
Oder hallo, wir reden Triple X, der zweite, Entschuldigung. Ey, ja. Schauspielerisch ganz große Liga. Hätte auch Nicolas Cage nicht besser darstellen können.
Siehste, und schon fangen wir an. Deswegen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Aber das ist die Loskategorie für
seid gespannt.
Die nächste Kinosendung.
Seid gespannt, ich freue mich sehr.
Siehst du, fast so gut wie Nicolas Cage.
Fast.
Aber auch nur fast.
Fast.
So.
Ciao, Leute. Wir hören uns nächste Woche in der Kinosendung. Ah, nee, wir sind jetzt bei Film und Serien.
Kinosendung.
Genau, wir sehen uns nächste Woche bei Film und Serien. Hören uns, besser gesagt.
Bis dann.
Tschüss.